Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend zur Folge Nummer 13 Star Trek Discovery. What's Past is Prolog auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid.
Schön, dass du da bist, Sebastian.
Du betonst das so, als stündes wäre es fraglich gewesen, dass ich heute anreisen würde.
Nö, aber ich darf doch mal sagen, dass ich mich freue.
Mann. Schön, dass du da bist, Andi. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass wir jetzt zusammen hier über diese Folge sprechen können. Ich freue mich, dass wir bei dieser speziellen Folge in einem Raum sind. Ich freue mich auch darüber, dass wir in der letzten Folge unseres Podcastes tatsächlich schon über Theorien gesprochen haben, wie denn wohl diese ganze Staffel zu Ende gehen könnte. Und wir kurz überlegt haben, ob das wohl ein passender Zeitraum sein könnte, um jetzt darüber zu sprechen. Ja, war es, kann man schon mal festhalten.
Ja,
gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Ach Gott. Wir haben schön rumspekuliert, vieles hat sich bewahrheitet.
Vieles haben wir nicht kommen sehen.
Ist das so?
Naja, das ein oder andere haben wir nicht kommen sehen.
Okay.
Also, vielleicht nicht unbedingt jetzt.
Ich sag schon mal, darüber werden wir später noch was reden.
Yes!
Juhu!
Steigen wir ein ins Feedback, oder? Bevor wir uns hier weiter um Kopf und Kragen reden.
Tun wir, gerne. Vielleicht fangen wir aber da an mit Facebook. Da lese ich jetzt gerade mal kein Feedback vor, aber möchte kurz auch mal eine Gruppe empfehlen, nämlich Star Trek Discovery Deutschland. Einer der Gruppenadministrator, den haben wir auch schon öfter hier im Feedback gehört, das ist nämlich der Ingo. Und da wird immer sehr, sehr schön über die einzelnen Folgen gesprochen und diskutiert. Da kann man sich auf jeden Fall, nachdem man unseren Podcast angehört hat, auch nochmal überblicken lassen und ein bisschen mit den Leuten diskutieren. Es macht nämlich sehr viel Spaß.
Kann ich bestätigen an dieser Stelle. Soll ich weitergehen auf unsere Seite discoverypanel.de, wo wieder intensive Diskussionen stattgefunden haben, möchte ich sagen, mit zum Teil sehr langen und intensiven Posts. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns da sehr drüber, das zu sehen und zu lesen. Wir arbeiten uns mal kurz durch einige exemplarisch durch. Ralf Stockmann würde ich mit anfangen. Er schreibt, ich habe eure Folge noch nicht gehört. Also er meint damit logischerweise die letzte Folge von uns, von unserem Podcast. Möchte aber was zu
Voting Ambition.
Voting Ambition ohne S. Möchte aber etwas zu Protokoll geben, was mich bei dieser Folge umtreibt, quasi beeinflusst. Ich bin bekanntlich weit, weit entfernt von Not My Star Trek Team, aber mit dieser Folge habe ich ein echtes Problem, schreibt da. Es war meiner Meinung nach die mit großem Abstand grausamste Folge, die das Star Trek Universum oder einem seiner Spiegeluniversen je gegeben hat. Ich habe irgendwo ein Verb vergessen, glaube ich. Zählen wir mal auf. Also er zählt es auf, was er grausam fand. Foltersequenzen in den Agony Chambers. Diverse OP-Szenen, Kopfschüsse der B-Mitglieder des Rates.
Acht.
Was?
Splitter? Acht, nicht B. Acht. Das ist eine Zahl.
Das macht auch mehr Sinn. Selbstverstümmelung von Vok Tyler. Kannibalismus, grausamer Mord durch Fußtritt auf Kopf aus der Ego-Perspektive gefilmt. Das sind die Punkte, die er grausam findet.
Ja, er sagt, er nennt das irgendwann auch Torture Porn. Mhm. So wird das ja auch in der Medienwissenschaft mittlerweile genannt, dass eben so Metzeleien und Folterszenen und sowas um ihrer selbst willen gezeigt werden, nicht unbedingt um den Plot zusammen zu weiterzutragen. Sehe ich manchmal teilweise auch so. Es entspricht so ein bisschen der heutigen Zeit, dass die Serien sehr, sehr gerne darauf zurückgreifen. Mhm. Hat vielleicht auch so ein bisschen was mit dem Erfolg von Walking Dead zu tun, könnte ich mir vorstellen. Weil davor hatte ich nicht so das Gefühl, dass diese Torture-Porn-Szenen wirklich in vielen Serien vorgekommen sind. Ja, ich weiß nicht, ob man es braucht.
Das ist die wichtige Frage, finde ich. Also ich bin da schon ein Stück weit bei dir, Ralf, weil ich habe bei der ersten Folge, als hier, ich will immer Gormaganda sagen, unser
Tardigrade
aufgetaucht ist und das in dieser,
das war's krass, ne?
In dieser Splatter-Szene, da habe ich mich dann tatsächlich so gefragt, ist das Star Trek? Braucht das Star Trek? Ist das jetzt irgendwie... Ja, also da habe ich es noch am stürzendsten empfunden irgendwie. Vielleicht habe ich mich mittlerweile schon dran gewöhnt. Jetzt ist mir bei der letzten Folge nicht so total negativ aufgefallen. Natürlich, klar, das waren schon krasse Szenen. So, ja,
aber das,
ne,
ist doch spannend, oder? Dass, ne, wir bei Context is for Kings, haben wir auch im Podcast noch drüber geredet, ja, dass das irgendwie so seltsam ist mit diesen verdrehten Leichen. Ist das noch Star Trek? Ist das nicht ein bisschen zu brutal?
Ja.
Ist das nicht ein bisschen zu viel Horror oder Splatter? Und jetzt haben wir nicht mehr darüber geredet. Ich meine, wir haben über die Kopfschüsse geredet und haben auch so ein bisschen gesagt, ist das vielleicht eher eine Guillermo del Toro-Szene als jetzt wirklich Star Trek. Aber vielleicht ist das auch wirklich der Geist der Zeit. Aber im Endeffekt es muss sinnvoll sein. Ne? Es muss so sein, dass es die Serie irgendwie vorantreibt. Ich habe ein bisschen Angst wirklich, gerade wenn ich jetzt lese, dass Tarantino den neuen Star Trek Film machen wird. Klar, das ist ein ganz anderes Universum, das ist JJ Trek, aber trotzdem soll Star Trek sein. Hm. Ne? Und ich habe ein bisschen Angst, was Tarantino daraus macht. Andererseits ist er Star Trek Fan. Ich weiß auch nicht, ob er sich da zu sehr an dem Mythos vergeht.
Also ich bin nochmal gerade bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, so ob das nötig gewesen wäre. Und ich finde tatsächlich, es ist nicht so richtig nötig gewesen. Weder damals diese Szene mit dem Tardigraden war nicht so richtig, also ja, war irgendwie ganz spannend, aber war nicht so richtig nötig. Vielleicht am ehesten nötig, wenn man von nötig sprechen möchte, in Anführungszeichen, die ich ja gerade mache, die ihr nicht sehen könnt, weil das ja ein Podcast ist, fand ich jetzt dann noch irgendwie der brutale Umgang von Lorca. Aber zum Beispiel die 8 Ratsmitglieder, die hätte man auch irgendwie, also die hätte man nicht mit irgendeinem Ninja-Stern, das war ein schöner Effekt.
So, nee, die hätten ne? auch einfach erstmal rausschicken können.
Ja, ja, genau. Ja. Und, das ist zwar vielleicht nicht nötig, aber.
Also, aber die Agoniekammern zum Beispiel, das ist ein etabliertes Ding, ne? Ja, keine Ahnung. Also, es ist aber, Ralf hat schon recht, es kommt so ein bisschen sehr dicht zusammen jetzt, ne? Im Spiegeluniversum.
Und ich glaube, dass uns möglicherweise dieser Blick auch jetzt nicht schadet, den nochmal im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt über die aktuelle Folge reden, wo ja durchaus auch die ein oder andere Gewaltszene zu sehen gewesen ist.
Definitiv.
Auf jeden Fall danke für den Input.
Da wurde ja auch noch gut drüber diskutiert. Ja. Einige Leute haben auch zugestimmt. Allgemein wurde auf discoverypanel.de diese Woche so viel diskutiert. Also wir hatten wirklich Schwierigkeiten, auch das Feedback ein bisschen zu bündeln.
Ja.
Haben es versucht und deswegen gehe ich jetzt mal weiter zu Stonina. Die hat uns letzte Woche ja schon was geschrieben. Da ging es damals um diese Gender-Nummer. Und das war berechtigte Kritik an uns.
Ja.
Jetzt sagt sie, und mal wieder berechtigte Kritik, sagt mal, wie kommt ihr eigentlich alle darauf, dass das Spiegelsaru in der Suppe ist. In der Terrine, Terraner Terrine, habe ich mir überlegt.
Oh Mann.
Ist einer der namenlosen Sklaven der Imperatorin. Das hat auch dann noch ein Autor der aktuellen Folge auf Twitter bestätigt. Ja, hätten wir uns selber drauf kommen können, dass Saru überhaupt nicht auf der Caron ist, sondern der ist ja auf der Shenzhou.
Das stimmt natürlich.
Und dementsprechend ist das irgendein Kelpianer,
den sie sich aber ausgewählt hat am
den
Anfang.
Sie sich ausgewählt hat, genau.
Wo wir wieder bei der Sache waren, wo du mir Rassismus unterstellt haben hast, weil ich gesagt habe, ich kann die Kelpianer nicht auseinanderhalten. Offensichtlich können wir die Kelpianer beide nicht auseinanderhalten. So, halten wir das mal fest.
Genau.
Wir arbeiten daran.
Also Stonina, letzte Woche hast du uns mit Sexismus erwischt, jetzt mit Rassismus.
Großartig.
Dankeschön.
Ja.
Genau, aber die sahen wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Also gerade der, den sie ausgesucht hat, sah wirklich, diese Maske ist natürlich auch.
Vielleicht haben die nur eine. Die haben die jetzt kopiert und drei anderen aufgezogen.
Mhm. Geh mal zu Melvi.
So, Melvi schreibt über das Myzelen-Netzwerk. Sie schreibt nochmal bezüglich Myzelen-Netzwerk und Visionen.
Sie oder er? Könnte auch Melvin sein.
Ja, stimmt. Sie oder er, weiß ich nicht genau. Also, sie oder er schreibt, nochmal bezüglich mit Zählnetzwerk und Vision, sind Sporen nicht auch eine Art Lebewesen, dann würden für mich die Visionen folgenden Sinn ergeben. Doppelpunkt, sie verkörpern Kalber, der dann zu Stamets spricht, also quasi so eine Art Reinkarnation oder Visualisierung.
Ein bisschen so wie auf Pavo, diese Planetlebewesen.
Ja.
Die dann versuchen, irgendwie einen Körper zu formen, mit dem man dann interagieren kann so ein bisschen.
Oder wie auch schon 250 Mal vorher in Star Trek in irgendwelchen Folgen angefangen.
Ich glaube mittlerweile, es hat sich so ein bisschen bewahrheitet. Ich hatte auch noch einen sehr, sehr schönen Screenshot gesehen. Ich könnte ihn wahrscheinlich nicht verlinken, weil ich ihn dann ewig lang suchen müsste.
Ja.
Offensichtlich heißt das Schiff, in dem Stamets sich in seinen Visionen befindet, USS Stamets. Das heißt, es spricht dafür, dass das alles wirklich in seinem Kopf
passiert
und Kalber eben auch ja quasi aus seinen Erinnerungen da generiert wird. Und ich glaube, Tilly sagt auch irgendwann, das Myzel-Netzwerk ist jetzt in seinem Kopf, beziehungsweise da wollen sie es reinbringen.
Das hat sie in der vorletzten Folge, glaube ich, schon gesagt. Ne?
Genau.
Ja. Ja, also wir werden ja heute auch nochmal über das Myzel-Netzwerk reden müssen. Es gibt ja auch nochmal so eine halbe Erklärung. Aber so richtig viel schlauer bin ich über diesen ganzen Komplex auch noch nicht geworden. Aber wahrscheinlich ist das, was wir in der letzten Folge gesehen haben, eher sowas.
Wir gehen dann gleich in eine neue Rubrik, nämlich Andreas versucht, Technobubble zu entschlüsseln.
Yay, das wird schön. Ich freue mich sehr darauf.
Ich habe mir Mühe gegeben.
Ich bin gespannt.
Gehen wir weiter zu Ronny, der schreibt, wenn man davon ausgeht, also zu Vok, schreibt er jetzt, wenn man davon ausgeht, dass Voks Bewusstsein von Lorel gelöscht wurde und nun Tylers Engramme den Körper übernommen haben, bleibt es noch immer der Körper von Vok, der chirurgisch zum Menschen ummodelliert wurde. Der echte Tyler ist verschollen bzw. tot. Von daher kann man den Tyler, der sich auf der Discovery befindet, getrost Fake Tyler nennen. Ist richtig, ne?
Ja,
da haben wir in der letzten Stunde ja auch drüber gesprochen. Ne?
In der letzten Stunde, da kommt der Lehrer durch. Oh Gott. Ja, da haben wir in der letzten Stunde drüber gesprochen, Andi.
Ja. Wiederhol doch mal.
Geil. Und das war ja tatsächlich auch eine unserer Theorien. Ne? Also genau. wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, wer ist das jetzt eigentlich und welcher Körper steckt der jetzt in welchem Kopf und welcher Geist in welchem Körper so. Und am Ende die Theorie, wo wir so ein bisschen drauf hängen geblieben sind.
Ja, ich hätte eigentlich die Hoffnung, dass das noch irgendwie weitergeht und das noch nicht das Ende von Vok war. Aber dieser Totengesang, den Lorel da anstimmt, und das sagt ja auch irgendwie, der ist jetzt ins Stovokor übergegangen, wenn man die Star Trek-Geschichte betrachtet, der spricht schon sehr dafür, dass es das mit Vok war.
Wenn es kein Fake gewesen ist.
Genau.
Das war ja auch noch so eine Überlegung, die wir am Ende noch hatten. Da er jetzt irgendwie in dieser Folge so gar nicht vorgekommen ist.
Gucken wir mal,
ne?
Wir haben ja noch zwei Folgen.
Carsten schreibt, mich würde interessieren, warum die Terraner Terraner heißen und nicht einfach Menschen. Die Klingonen heißen ja auch Klingonen. Ist Terraner ein allgemeiner Begriff für alle Rassen und Spezies, die auf der Erde leben? Sicher nicht.
Doch. Glaube ich. Also, Entschuldigung.
Lass ihn doch erstmal ausreden. Nee,
wollte ich nicht. Ich wollte ihn unterbrechen genau an der Stelle, weil genau das ist es, glaube ich. Ich meine, dass im Star Trek-Kosmos schon öfter die Erde von außerirdischen Spezies Terra Prime genannt worden ist, weil sie eben auch ja natürlich der erste Planet im terranischen System ist. Hm?
Mhm.
Und die Systeme sind ja immer nach dem Planeten benannt, auf dem Leben fähig, auf dem Leben möglich ist. Und dementsprechend ist das terranische System. Und die Bewohner der Erde heißen Terra Prime. Und dementsprechend, ja, die Terraner sind die von Terra Prime kommen. Für außerirdische Spezies.
Er schreibt dann weiter, es ist wohl eher ein Begriff für deren Bewegung, also Ideologie, also sowas wie Nationalsozialismus.
Ja, aber das heißt dann das terranische Sternenimperium.
Mhm. Aber ja, also es ist ja schon eine ganz interessante Frage, warum dann in der Erzählstruktur dieser Serie auf der einen Seite von Terranern, auf der anderen Seite von Menschen gesprochen wird, ne?
Keine Ahnung, vielleicht wollte man bei im Englischen mit den Humans vielleicht diese Assoziation mit Humanity und sowas nicht haben.
Tim hatte als Antwort drauf geschrieben, meine simple Erklärung dazu ist, sie haben sie in Tos Terraner genannt, um sie eindeutig vom echten Universum abzugrenzen. Ich vermute mal eher eine Produktionsentscheidung und keine inhaltliche.
Kann sein. Kann sein, aber wie gesagt, man kann da vielleicht auch so ein bisschen das menschliche Sternenimperium klingt halt doof. Also war im Deutschen ja. noch dümmer als im Englischen.
Ja, also ja, Human klingt jetzt da auch nicht geiler in der Verbindung. Ja. Ja gut, aber wir können festhalten, den Begriff Terraner oder Terra Prime, den gibt's auch im Normaluniversum.
Ich denke schon. Ja. Also ich meine, mich zu erinnern, dass es auch durchaus auch Menschen schon Terraner genannt worden sind.
So viel dazu. Das wäre jetzt so mal kurz das Feedback, was wir rausgegriffen haben. Es gäbe noch ganz viel mehr, was man jetzt mitdiskutieren würde.
Könnte. Aber ihr habt auch großartig diskutiert. Also wir müssen ja auch nicht jedes Feedback hier vorlesen, was jetzt auf discoverypanel.de gekommen ist. Aber ihr diskutiert da richtig schön. Und das wird immer mehr auch so eine kleine Community von Leuten, die sich wirklich da gerne auch weiter darüber informieren möchten. Das finde ich ganz toll.
Einiges habt ihr auch schon untereinander geklärt, einiges haben wir schon miteinander geklärt. Also insofern ist jetzt vielleicht auch nicht nötig.
Ein paar Sachen machen auch jetzt nach dieser Folge keinen Sinn mehr, genau.
So.
Einen Blick noch kurz zu iTunes. Da hat uns jemand kommentiert, der sich www.els-frauen.de nennt. Das kann ich so vorlesen, denn diese Seite gibt es nicht.
Ja, wir haben recherchiert und herausgefunden, geht nicht.
Genau.
Schade.
Der oder die schreibt auf jeden Fall, Zeit verfliegt. Großartig. Zwei sympathische Gesellen mit hörenswerten Stimmen machen die Serie viel sehenswerter, weil vielschichtiger. Ich hätte mich bei vielen Dingen geärgert, wenn ich nicht auf den Podcast zum Einschlafen, positiv gemeint, gehört hätte. Macht unbedingt weiter. Grüße zum Einschlafen.
Hm. Sie spricht von dir, glaube ich, und der Art und Weise, wie du gerade diesen Podcast, diesen Eintrag vorgelesen hast.
Aber deine Stimme ist doch viel smoother für zum Einschlafen. So.
Findest du?
Du könntest fast einen Einschlafen-Podcast machen.
Den gibt es schon und der ist großartig. So viel
an dieser Stelle. Liebe Grüße an Tobi Bayer hier.
Liebe Grüße an Tobi Bayer. Guck mal, haben wir mal einen Grund, den Einschlafen-Podcast zu verlinken.
Hervorragend. Ja,
sehr gut eingefällt. Vielen Dank für den positiven Kommentar, liebe elsfrauen.de. Lieber, liebe, wie auch immer. Wir freuen uns natürlich sehr. What's Passes Prologue?
Ja, das ist ein schöner Titel übrigens. Hm?
Es ist ein schöner, es ist ein fast philosophischer Titel.
Woher kennen wir diesen Titel?
Das kann ich ja nicht sagen.
Es gibt aber zwei Stellen, von denen du ihn kennen könntest.
Aus dem Star Trek-Universum?
Ja, einen aus dem Star Trek-Universum.
Ich erinnere mich gerade an Past, Present, Future oder sowas. Das war mal eine DS9-Folge, wo sie, eine Doppelfolge, wo sie in...
Es begab sich, du bist schon in der richtigen Serie.
Ja.
Es begab sich zu einer Zeit vor 25 Jahren, am 19. Januar 93.
Ja.
19. Januar 93. Das heißt, vor 25 Jahren und exakt 11 Tagen heute, da lief eine DS9-Folge, die nannte sich Past Prologue.
Sieh mal eine an.
Ja.
Worum ging's?
Also ich habe mir die Folge gestern nochmal angesehen. Das ging um irgend so ein, das ist eine ganz frühe Folge, das ist eine Kira-Folge, wo Kira so ein bisschen eingeführt wird. Es geht um so einen bajoranischen Terroristen, der auf die Station kommt und dann irgendwie irgendwas in die Luft sprengen möchte. Ganz spannend ist, dass die Duras-Schwestern auftauchen.
Ah.
Lursa und Betor.
Ja, wer kennt sie nicht?
Ach, ich erinnere mich sehr, sehr gerne an sie. Das war so ein bisschen ein Anknüpfungspunkt von DS9 an TNG, um so die TNG-Fans ein bisschen reinzuholen. Ah, Lursa und Betor sind jetzt auch auf DS9 angekommen. Genau,
das war... Damit wir ja auch mal Blutwein trinken, ne?
Ja, war ja total nett. ja, genau. Also die Folge war jetzt nicht so toll. Genau.
Das wäre die eine Möglichkeit. Das
war offensichtlich ein Callback, genau.
Du hast gesagt, zwei mögliche Undock-Punkte könnte ich
haben.
Der
zweite Undock-Punkt ist mal wieder Shakespeare.
Ah.
Also offensichtlich, die Autoren haben ein Faible für Shakespeare-Zitate. Das hier ist ein Shakespeare-Zitat, was sogar einen Wikipedia-Eintrag hat.
Oh.
Das war für mich sehr gut, dann muss ich mich nicht lange recherchieren oder die Königserläuterung aufzumachen. Das ist aus The Tempest, der Sturm. Und in dem Kontext... ist es sogar als Umgangssprache als Sprichwort so übergegangen in die englische Umgangssprache. Man sagt das quasi, um auszudrücken, dass die Gründe, warum man so oder so handelt, in der Vergangenheit liegen.
The Tempest sagt mir gar nichts.
Ich habe das mal in Stratford-upon-Avon von der Royal Shakespeare Company gesehen.
Mit Patrick Stewart?
Nee, leider nicht. Hm. Aber ich war auch 15, ich konnte das nicht so richtig
würdigen. Das Patrick Stewart nicht erkannt. Ach so.
Ja, wahrscheinlich hätte ich auch Patrick Stewart nicht erkannt. Auf Deutsch heißt die Folge bei Netflix Auftakt zur Vergangenheit. Auch hier habe ich wieder das Gefühl, dass es das Gegenteil besagt von dem, was der englische Titel sagt. Aber
Auftakt zur Vergangenheit?
Ich weiß auch nicht so richtig, was das jetzt im Kontext der Episode zu tun hat.
Wohingegen
dieses Shakespeare-Zitat durchaus in der Episode so durch die Bank noch, also durch die Blume nochmal fällt. Dazu später mehr.
Regiert von einem alten Bekannten.
Ja, Olatunde Osunsanmi. Ich muss mich an diesen Namen gewöhnen, denn er scheint wirklich einer der maßgeblichen Produzenten zu sein. Also im Team der Executive Producer oder der Co-Executive Producer. Wir hatten schon mal letzte Woche oder vorletzte Woche über ihn gesprochen, weil der sich mittlerweile auch so ein bisschen mit Jonathan Frakes angefreundet hat und den auch so ein bisschen an die Produktion gebunden hat. Außerdem hat er schon bei einer Folge Regie geführt, und zwar The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry.
Yes.
Ist das schön, dass ich diesen Titel noch
mal aussprechen kann? Ich weiß, du feierst ja. Wahrscheinlich ist es erfunden, ich habe es nicht nachgeprüft und er hat das gar nicht regiert.
Doch. Ich hatte auch beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, dass er Context is for Kings gemacht hat, aber The Butcher's Knife.
Sag's nochmal.
The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry.
Gehen wir in die Folge.
Gerne. Na, wie fängst du denn an?
Es gab einen kurzen Rückblick. Ich habe diesmal auf alles geachtet, was diese ersten zumindest 3 Minuten oder sowas angeht. Ich habe auf den Rückblick geachtet, ich habe auf die Länge der Folge geachtet und ich habe darauf geachtet, wann der Vorspann anfängt, weil ich das letzte Mal ja irgendwie alle relevanten Fakten verdrängt habe, bevor die Folge überhaupt angefangen hat.
Dafür bin ich ja da.
Dafür bist du ja da. Mach doch mal gerade.
Okay, jetzt soll ich doch wieder machen.
Ja, ne? Ich kann ja auch, wie du möchtest. Aber ich möchte unsere Rollenverteilung jetzt ja auch nicht hart riskieren.
Wir sehen, also erstmal, du hast ja die Länge der Episode gesehen. Das sind 42 Minuten, richtige Standardlänge. Ne?
Genau.
Wenn man noch ein bisschen Werbung dazu rechnet, haben wir wieder hier...
Die 45 Minuten, die man haben könnte, wenn man sie im TV ausstrahlt.
Genau.
Was man ja nicht tut.
Was man nicht tut. Und bei diesem Previously On wird uns vor allen Dingen nochmal das Setting aller Personen im Spiegeluniversum erklärt. Also Giorgio, Lorca und dessen Identität und eben auch seine Beziehung zu Burnham. Und dann geht's auch noch um das Spornetzwerk, welches offensichtlich der böse Stamets kaputt gemacht hat. Und das Einzige, was mich so ein bisschen aufhorchen ließ, war der Satz von Stamets: "There's a clearing in the forest, that's how they go."
Es gab ja vorher noch eine kurze Szene, diese Kalber-Szene quasi, ne, wo er nochmal erklärt hat, hier der Schlüssel liegt im Forest und rote Faden, bla blub. Und da habe ich schon gedacht, aha, okay, da scheint es halt noch irgendwie was Wichtiges zu geben dann mit dem Sporennetzwerk. Aber spätestens dann habe ich mich gefragt, also warum zeigt man uns diesen Satz nochmal, der ja auch schon älter ist? Ne?
Genau, ich glaube, der kommt aus Despite Yourself.
Ja.
Das heißt, der allerersten der zweiten Halbstaffel. Also da wusste ich noch nicht genau, aber offensichtlich, ich habe mich so ein bisschen gefreut, weil das ist, finde ich, gutes Writing, wenn dieses Gestammel von Stamets irgendeinen Sinn macht.
Das stimmt, ja.
Ja. Und wir hatten ja auch schon mal überlegt, könnte da eigentlich auch Kochrezepte erzählen? Nein, offensichtlich macht das alles Sinn, was er da erzählt hat.
Ja, das haben wir dann vor allen Dingen auch dann in der Folge erzählt, als wir uns von Kalber verabschieden mussten. Ne? Und das mit dem Palace da, Palace hat er gesagt, ne? Könnte ja durchaus
Stay jetzt, out of the Palace.
So, ne? Macht ja retrospektiv alles irgendwie tatsächlich auch Sinn.
Genau.
Und dann ging es tatsächlich sofort in den Vorspann.
Genau. Und das ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal in der Star Trek-Geschichte passiert oder zum vierten Mal erst, dass wir wirklich gar keinen Teaser sehen auf die Folge. Offensichtlich möchte man uns die Folge am ganzen Stück erzählen.
Macht vielleicht auch Sinn. Also sie war ja schon auch... Ja, also wir sehen ja zwei Geschichtsstränge, die schon eng miteinander verwoben sind, aber sie war ja schon sehr, sehr schnell erzählt, finde ich. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, dass man uns da nicht mehr rausgeholt hat.
Das kann gut sein.
Also, ja.
Ich weiß nicht, ich könnte ja gleich mal nach den ersten zwei Szenen überlegen, ob es da irgendeinen Punkt gegeben hätte, an dem man den Vorspann hätte ansetzen können.
Ja.
Im Vorspann ist mir nur aufgefallen, die ist diesmal geschrieben von Ted Sullivan persönlich. Das ist so ein bisschen, ist das der Chef des Writers Rooms? Du hast schon mal von Ted Sullivan gesprochen, ne? Ich habe nicht so richtig viel Ahnung, welche Rolle der einnimmt. Ich bin bei diesem...
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also ich weiß es vor allen Dingen jetzt nicht mehr, nachdem es da ja doch starke Umstrukturierungen gegeben hat, ne? Also vielleicht müsste man da auch nochmal so ein bisschen behind the scenes gucken nach dieser ersten Staffel.
Also die Hauptautoren sind ja irgendwie Aaron Herberts und Gretchen Berg.
Ja.
So. Welche Rolle hat jetzt Ted Sullivan?
Ich kann es ja ehrlich gesagt nicht, also er taucht ja immer mal wieder auch als Schreiber auf. Ich kann es ja aber ehrlich gesagt nicht sagen. Wie die das jetzt im Endeffekt, also auch bei den Producern bin ich da genauso, also habe ich auch nicht gerafft, wie das zusammenhängt. Also wie die zusammenhängen, weil die zum Teil ja als Co, zum Teil als Producer auftauchen, die gleichen Namen in verschiedenen Folgen, ne?
Ja, müssen vielleicht nochmal wirklich so eine Behind-the-Cast-Folge machen irgendwann.
Ja,
viel Zeit wahrscheinlich, in zwei, drei Wochen.
Genau. Ja, ich glaube, da ist tatsächlich auch hinter den Kulissen einiges passiert, ne? Also das auch nochmal nachzuverfolgen, wenn man das irgendwie ordentlich nachverfolgen kann, ist wahrscheinlich auch recht spannend, ne? Ich würde ja auch gerne wissen, da haben wir ja irgendwie vor zwei Folgen schon drüber gesprochen, ob sich die Story dann auch wirklich verändert hat, so mit den ganzen personellen Veränderungen, so den letzten Wochen und Monaten.
Ja, aber ich glaube, das werden wir, glaube ich, nie erfahren. Wir werden auch nie erfahren, was von wem war. Also außer Brian Fuller packt irgendwann aus, aber das glaube ich einfach nicht.
Nee, ich glaube es auch nicht.
Es wäre natürlich interessant, wenn Brian Fuller irgendwann wieder einsteigt, weil er jetzt offensichtlich bei American Gods raus ist.
Ich wollte es gerade sagen, also das wollte ich nicht sagen, das wusste ich nicht, aber ich wollte es gerade sagen, ich halte es auch nicht für hundertprozentig ausgeschlossen, dass Brian Fuller da irgendwann nochmal einen Fuß reinsetzt, weil, naja.
Der hat er sich
ja
nicht überworfen mit CBS?
Ja, mein Gott.
Du kannst wieder entwirren.
Er ist ja schon irgendwie eine wichtige Figur gewesen in den letzten Jahrzehnten so. Also vielleicht pudern die den noch mal ein bisschen in den Hintern und dann hat er wieder Bock. Also ich glaube, der findet das schon alles ganz geil, damit zu machen generell. Würde ich mir jetzt mal vorstellen. Und CBS ist ja ein Konzern. Vielleicht kann man da ja auch mal Leute versetzen und dann kann man sich wieder anders miteinander
Ich weiß nicht, die Visionen, die Brian Fuller mit Star Trek hatte, der wollte ja ursprünglich mal eine Anthology-Serie machen, finde ich grundsätzlich keine so schlechte Idee.
Ja.
Andererseits mag ich auch ein Crew-Gefühl, das vielleicht in einer Anthology-Serie ein bisschen schwieriger ist. Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie gut das wäre. Aber
ja. Ich meine, ein Crew-Gefühl kriegst du ja auch nicht so richtig jetzt in dieser Serie. Ich meine, diese Folge vielleicht so viel Crew-Gefühl wie noch nie bisher. So, aber
das ist doch schon mal ein positiver Ansatzpunkt.
Okay, ich gebe dir das, was
Wir schweifen übrigens ab.
Wir schweifen ab, ja, voll und ganz und haben noch überhaupt nicht über diese Folge geredet und reden schon über diese Folge. Gehen
wir doch mal rein.
Yes.
In der ersten Szene sehen wir Lorca, der hat es geschafft, seine alte Crew aus seinem Raum mit unzähligen Harmoniekammern zu befreien. Und
dass die alle da sind.
Ja. Der will nun das Imperium gerne zurückgewinnen. Zuletzt wird dann auch noch Landry befreit.
Und da hast du dann wieder mal recht gehabt, so also mit einer deiner Theorien, dass wir Landry auf jeden Fall wiedersehen werden. Du hast ja von vornherein fest dran geglaubt.
Ja, genau, stimmt. Als sie gestorben ist, ne?
Ja, genau. Und du hast eigentlich an dem Zeitpunkt schon dran geglaubt, dass wir sie irgendwie wiedersehen werden, weil du sie als Schauspielerin auch durchaus verehrenswert
findest. Und ich sag dir noch was, ich glaube, wir sehen sie immer noch wieder.
Aha.
Wir werden sehen.
Interessant, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, aber sie war doch auf diesem Schiff, was am Ende und so weiter.
Ja, die ist tot. Aber tot ist nicht das Ende, wie wir von Dr. Kalber erfahren haben. Ihr wird auf jeden Fall versichert, dass Locke einen Plan hat. Mhm. Sie ist sich erstmal nicht so sicher, aber er sagt, nein, ich habe einen Plan. Ich bin in ein anderes Universum und zurück. Und deswegen vertraue mir, weil ich einen Plan habe. Und das Drehbuch lässt sie einen wunderbaren Satz sagen, finde ich. Nämlich, ich habe keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist oder wie du uns alle lebend befreien konntest.
Ja.
Das ist nämlich sowas, was ich mich auch gefragt habe. Wie hat er es denn alleine dahin geschafft und konnte die dann alle befreien?
Also entweder war der im gleichen Raum und es gab keine Wachen. Und ich habe keine Ahnung.
Er hatte eine Waffe.
Ja, mein Gott, er hatte eine Waffe. Aber eigentlich laufen da ja auch eine ganze Menge von... Ich meine, die einzige Theorie, die man haben könnte, ist ja offensichtlich, dass Lorca auch durchaus Anhänger hat in dieser Welt, auch auf diesem Schiff. Jetzt könnte man natürlich denken, dass er es geschafft hat, da direkt ein paar Leute irgendwie hinter sich zu bringen. Ne? Also vielleicht auch von den Wachen, die vor der Tür standen oder sowas. Kann natürlich sein, dass die...
Das heißt, er läuft auf die zu und sagt...
Ich bin zurück,
ihr nicht
Freunde.
Schon mal immer mit mir gemeinsame Sachen machen, Leute?
Scheiß doch auf Giorgio, ich bin wieder zurück. Jetzt geht's rund.
Ja,
macht
sehr plausibel. auch Lorcas Plan finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlau. Landrys Vorschlag fand ich viel besser.
Ich habe nämlich
erstmal gesagt, erstmal sammeln, langsam Widerstand aufbauen, viel schlauer finde ich das, als einfach diese offene Schlacht zu suchen.
Ja, vor allen Dingen, weil sie auch sagt, irgendwie sie haben dann auch irgendwie Truppen in der Hinterhand und man könnte sich halt irgendwie regroupen und man könnte nochmal von vorne anfangen oder dann einen strategisch sinnvollen Angriff machen.
Aber Lorca sagt, nein, wir sind genau am richtigen Ort.
Ich meine, man kann natürlich auch sagen, jetzt sind sie in diesem Schiff und jetzt sind sie schon mal da und jetzt können sie ja auch mal auf der anderen Seite, dieses Ding ist so unfassbar groß und da müssen so viele Menschen drauf sein und dann müssen auch eigentlich ja auch noch zwei, drei loyale, so heißt das Wort, loyale Menschen Giorgio gegenüber da sein. So, also eigentlich ist es ziemlicher Schwachsinn, dass er da mit einer Gruppe von 15 Leuten versucht, diesen Kahn aufzuräumen.
Und vor allen Dingen jetzt geben wir uns mal in die Perspektive, was in dieser Folge alles passiert. Im Endeffekt, man muss ein Eindämmungsfeld abschalten und kann dann dieses ganze Schiff relativ simpel in die Luft jagen.
Kennen wir diese Story irgendwoher?
Falsches Franchise. Aber die, also ich meine, das hätten die doch auch machen können, ohne eine einzige Person zu verlieren. Oder vielleicht so mit, keine Ahnung, mit so ein paar Kollateralschäden. Aber die haben ja, also Lockers Plan ist totaler Schwachsinn. Wir kämpfen uns offen durch die gesamte Charon.
Bis wir dann irgendwann, also eigentlich geht es nur darum, Giorgio umzubringen. Ne? Also scheinbar ist es so, wenn Giorgio umgebracht ist, dann ist eh alles anders in diesem System. Und dann kriegt man auch relativ einfach die Macht und die Menschen hinter sich. Die Terraner hinter sich. Ja, es ist Schwachsinn. Aber ich gewöhne mich langsam dran.
Sie gehen dann zu zweit weiter. Die ganzen anderen, die sammeln sich noch und überlegen, spielen wir eine Runde Schach oder so.
Gehen mal duschen oder so.
Aber Lorca und Landry laufen weiter und finden auf der Wissenschaftsstation Stamets vorerst nicht. Und Lorca entdeckt ihn dann aber schließlich in so einer Art Tarnfeld irgendwie.
Ja, lustig.
Ganz coole Technologie eigentlich.
Finde ich auch, bräuchte ich auch ab und zu mal. Ja.
Haben wir das schon mal gesehen irgendwo in Star Trek? Ich glaube nicht, ne?
Also so würde ich jetzt auch nicht sagen. Also wir hatten schon Wesen, die sich so in die Wand integrieren konnten und dann nicht mehr sichtbar waren, aber...
Odo.
Auch Odo, ja.
Lorca erklärt Stamets und auch uns dann nochmal, wie er ins Prime Universe und wieder zurückgekommen ist. Also da zeigt sich dann auch, es hat sich irgendwie alles bewahrheitet. Ne?
Mhm. Ist schön, dass man uns das an der Stelle nochmal erklärt. Das fand ich tatsächlich irgendwie ganz genau. Nett, auch wenn es sehr schnell ging und ich irgendwie dachte, ha, was, wo, wie, nochmal? So, aber eigentlich hat's alles Sinn gemacht und haben wir uns auch so ähnlich gedacht. Ne?
Also wir erfahren, es war eine Singularität und die angeschossene Buran fliegt in diese Singularität und ist fort.
Ja.
Aber wir wissen immer noch nicht, was mit der Prime Buran passiert ist.
Genau, also wir haben ja die Theorie dann irgendwann mal aufgestellt, dass der Spiegel Lorca einfach die Buran inklusive Lorca einfach hochgejagt hat, also der Originalbesatzung und dem Original oder wie auch immer wir sie nennen möchten. Aus praktischen Gründen, weil wenn kein zweiter Lorca da ist, dann gibt es auch keine Schwierigkeiten mit dem zweiten Lorca. Halte ich nach wie vor jetzt nicht für total unplausibel.
Wir haben ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen und dementsprechend haben wir natürlich noch eine Chance, ihn zu sehen. Den Prime Lorca.
Du gibst es nicht auf. Das finde ich schön.
Ja, ich weiß nicht, ob ich dran glaube, aber es ist zumindest möglich. Ich habe mich noch was gefragt, also bevor wir dann auf den Anknüpfungspunkt kommen. Ich habe mich noch was gefragt. Landry nennt Stamets Doc. Also sie sagt irgendwann Hi Doc.
Tut sie das?
Ja.
Das tut sie nicht zu Carl. Was? Also ist, Moment.
Carver ist nicht da. Das ist Stamets.
Sag den Satz nochmal zu Stamets. Ich dachte gerade zu Lorca, sagt sie Doc. Alles klar.
Ist der als Dr. Stamets eingeführt? Ich bin darüber gestolpert.
Ich hätte das auch nicht mitbekommen, aber ich habe das auch irgendwie wahrgenommen, aber ich habe das jetzt nicht weiter verarbeitet. Ich dachte so ein Technik.
Ich hatte erst verstanden, Hi Dark, und dann habe ich gedacht, Moment, der heißt doch gar nicht Dark. Und hab dann nochmal nachgelesen.
Vielleicht einfach, weil er halt, vielleicht ist er ja Dr. Stamets, vielleicht ist er ja auch,
Doktor der Mykologie?
Ja, vielleicht ist er ja auch tatsächlich sowas wie ein Humanmediziner oder sowas in der Richtung, weil er ja immerhin eine Biowaffe entwickelt hat. So.
Aber er ist Astromykologe. Was soll denn noch alles sein? Ja, er ist offensichtlich Chefingenieur, Astromykologe und jetzt auch noch Humanmediziner.
Warum nicht? Es gibt ehrgeizige Menschen.
Das hat noch nicht mal Bashir geschafft und der war genetisch verändert. Gut, der ist auch genetisch verändert, aber anders.
Keine Ahnung, vielleicht einfach ist es nur so, der Technik-Freak wird halt Doc genannt.
Aber ich habe dann nochmal Paul Stamets übrigens gegoogelt.
Ja.
Und dabei bin ich auf was Schönes gestoßen. Das wisst ihr draußen bestimmt schon, aber wir beide wissen das sicherlich noch nicht, sonst hättest du es mir mal gesagt. Es gibt einen Paul Stamets, der ist Mykologe.
Was?
Total geil.
Ernsthaft?
Ja, ein ziemlich berühmter Mykologe, der irgendwie so so der Meister seines Fachs ist. Brian Fuller hat diesen Stamets schon in Hannibal mit einem Figurennamen ein Denkmal gesetzt. Ne? Da heißt nämlich auch irgendwer Stamets. Und von ihm kam wohl auch der Vorschlag für Discovery. Also,
das ist ja geil.
Es gibt einen Mykologen namens Paul Stamets. Und
wie sieht der aus?
Ja, anders. Also der sieht aus wie ein richtiger Wissenschaftler. Also so ein bisschen...
Mit Bart.
Ja.
Und er hat einen riesigen Pilz in der Hand.
Er ist ja Mykologe.
Das ist ja geil. Ist doch gar nicht mehr so alt. Cooles Regencape. Er hat auch eine Mütze mit einem Pilz drauf. Ja, ist ja Mykologe, habe ich schon verstanden.
Ja.
62 Jahre alt, Columbia, Ohio, United States. Geile Geschichte, finde ich gut.
Ja.
Nee, wusste ich nicht. Vielen Dank dafür, Andi.
Ja, gerne. Ich habe mich auch irgendwie total gefreut. Und ich habe mich gefragt, warum wir das noch nie rausgefunden hatten. Ja. Oder irgendwo gehört hatten.
Ja, aber hast du mal alle Seriencharaktere gegoogelt? Also die Namen der Charaktere? Ich nicht.
Nee, ich glaube nicht. Zumindest, ich glaube, ich gehe dann immer auf Memory Alpha und klicke mich durch. Oder ja. So. Aber diesmal habe ich halt einfach diesen Namen eingegeben und kam dann halt nicht zu Paul Stamets aus der Memory Alpha, sondern erstmal zu Paul Stamets von der Columbia State oder was. Naja, schön. Gut. Also, Mira Stamets soll dann auf jeden Fall für Lorca eine Biowaffe ausprobieren, die er entwickelt. Und dann sehen wir in der nächsten Szene definitiv, dass Lorca und Stamets böse sind, und zwar nur böse. Die biologische Waffe ist nämlich absolut tödlich und grausam. Und wir sehen Offiziere der Imperatorin zitternd und innerlich verglühend auf dem Boden eines Decks liegen und sterben.
Da kann man natürlich an der Stelle sagen, wenn das die ganze Zeit sein Plan gewesen ist, also Lorcas Plan gewesen ist, diese Waffe einzusetzen, dann kann man natürlich sagen, naja gut, wenn er jetzt einfach 90% des Schiffs umbringt, ist es natürlich auch eine Taktik.
Ja. Ich habe mir dazu geschrieben, das ist also der tolle Plan. Also ganz im Ernst, keine Ahnung. Wir machen, unser großer Plan ist, wir bringen einfach alle Leute durch eine biologische Waffe um, laufen dann zum Thronsaal und bringen Giorgio um. Wie gesagt, dann kann ich mir auch einfach einen Shuttle nehmen, wegfliegen und dieses Schiff in die Luft sprengen.
Ja, aber vielleicht ist dieses Schiff gar nicht so einfach in die Luft zu sprengen, weil das ist ein riesiges Schiff und das hat offensichtlich...
Das hat aber einen offenen Reaktorkern da unten drin.
Vielleicht wusste er diesen, kannte er diesen Trick nicht. Vielleicht hat er Star Wars nicht gesehen.
Das wurde zumindest auch nicht so ausufernd gezeigt wie in Star Wars. Ach, keine Ahnung. Ich habe mich an der Stelle habe ich mich schon geärgert. Das war schon der Punkt, wo ich mich über diese Episode geärgert habe. Weil wie kann man diese Figur Lorca und die Figur Spiegelstamets innerhalb von Sekunden so kaputt machen? Lorca ist 10 verdammte Folgen als extrem grauer Charakter eingeführt worden, der eben seine dunklen Seiten hat, der aber auch eben starke Seiten hat, der teilweise auch moralisch gut handelt, aus unserer Perspektive. Und jetzt keine Schattierung mehr, eiskalte Killer, völlig egal.
Ja, aber in dem Moment ist es vielleicht auch völlig egal, weil er ja nur eine Mission hat, nämlich so schnell wie möglich, und der schon mal gescheitert ist mit der Mission, nämlich so schnell wie möglich diese Giorgio-Tante loszuwerden und die Macht auf dem Schiff zu ergreifen und vielleicht auch so schnell wie möglich tatsächlich, weil jetzt weiß ja auch Giorgio wieder, dass er noch lebt und sie kann sich darauf vorbereiten oder könnte sich darauf vorbereiten und im Moment hat der noch den Vorteil der Überraschung, also warum ihn nicht nutzen und das Schiff vergiften.
Ja, aber das war doch
es ist nicht elegant, da braucht man nicht drüber zu streiten.
Wie er das macht, das ist einfach so, das ist so comichaft. Es hat nur noch gefehlt, dass er böse grinst oder so diabolisch lacht dabei. Bio-Waffe. Na, also, keine Ahnung. Es war ärgerlich.
Also du hast ja schon angedeutet, dass es möglicherweise nicht das Einzige sein könnte, worüber du dich bei dieser Folge ärgern wirst. Ich würde sagen, an dem Punkt habe ich mich noch nicht geärgert.
Okay, gut. Dann gehen wir einfach weiter. Ne?
Gehen wir doch einfach mal weiter.
Auf der Brücke der Charon bemerkt man dann die Tode und Giorgio ist allerdings nicht besonders beeindruckt.
Es ist ganz gut, dass die Brücke der Charon offensichtlich nicht an das Klimasystem angeschlossen ist.
Ja, gut, aber man kann diese Biowaffe offensichtlich dann auch in einzelne Gänge einfach leiten.
Ja, es vielleicht.
Gibt ja so Abschirmfelder und
vielleicht was auch immer. Ich meine, es wäre natürlich auch ganz praktisch gewesen, einfach das ganze Schiff zu erledigen. Dann wäre halt Ruhe gewesen, ne? Also dann wäre auch, also man muss ja Giorgio jetzt nicht irgendwie besonders hübsch umbringen.
Dann wäre aber niemand mehr da gewesen, mit dem man witzige Kämpfe inszenieren kann.
Ja, ja.
Burnham will Giorgio beraten, doch wird dann abgewiesen und in die Arrestzelle geschickt. Und noch im Thronsaal kann sie sich dann befreien und durch eine Lüftungsschacht entfliehen. Also erstmal. Fangen wir mal am Anfang an. Giorgio sagt den Satz, your choices have determined your fate. Hier haben wir tatsächlich genau das, was der Episodentitel sagen wollte. Ne? Also es ist erstmal schon mal schön eingebunden. Ne? Dass wir da quasi wieder dieses Shakespeare, zumindest halbes Shakespeare-Zitat durch die Blume nochmal drin haben.
Ja.
Aber diese Flucht, also okay, Burnham ist schon mal durch einen Lüftungsschacht geflohen bei Context is for Kings, das fand ich auch noch relativ überzeugend. Aber warum haben sie diese Flucht denn nicht im Gang gezeigt? Wie unrealistisch ist es denn, dass Burnham im Thronsaal, wo 100.000 Leute stehen, fliehen kann?
Es ist völliger Quark.
Da stehen, also guck dir mal bitte diese Einzelbilder an, klick mal so einzeln durch die Bilder. Das ist teilweise Realsatire, die stehen da einfach blöd rum. Sie stehen dumm in der Gegend rum, diese Wachen. Also, keine Ahnung, das habe ich null verstanden.
Also bis dahin war ich auch noch gewillt, enthusiastisch dieser Folge zu folgen und ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, so wirklich? Also habt ihr mir das gerade wirklich gezeigt?
Völlig ohne Not. Die hatten die ja schon in Gewahrsam, die hätten die gerade rausgebracht. Auf dem Gang.
Wahrscheinlich stehen, zu zweit. So,
genau, auf dem Gang stehen zwei Leute, dann macht sie hier Vulcan Martial Arts und ist sofort wieder frei. Es ist alles gut. Dann kaufe ich die Szene, aber doch nicht mitten im Thronsaal, wenn da so viele Leute mit riesen Gewehren stehen.
Auch die haben Star Wars gesehen da, also Michael hat wahrscheinlich Star Wars gesehen, da gab es ja auch diese Lüftungsschacht-Szene, ungefähr mit dem gleichen Special-Effekt, habe ich das Gefühl. Die haben den aus den 70ern mit raus rüber gerettet. Vielleicht wollten sie diesen Move einfach nochmal machen. Ich weiß es nicht. Also das war großer Bullshit, das finde ich auch. Das ist auch so, ich weiß auch nicht genau, warum Michael an dieser Stelle da ausgerechnet flüchten muss, aber ich meine, gut, klar, hinterher macht das dann alles wieder einen größeren Sinn, aber nicht auf diese Art und Weise irgendwie.
Ja. Und dann, es geht ja noch weiter, dann steht irgendwo Shaken, ne? Also die steht auf jeden Fall dann neben Georgiou.
Ja.
Und Burnham ist gerade 2 Sekunden weg, wirklich. Und dann sagt sie völlig ruhig zu Georgiou, wir werden sie finden. Da sag ich, nein, du musst sie nicht finden. Sie ist gerade da raus.
Ja, sie ist, genau. Ja.
Du musst sie überhaupt nicht suchen.
Sie ist die 2 Meter hier in dem Luftschacht hier vorne.
Und dann reagiert Georgiou, aber auch völlig, also sie gibt dann Voshaken den Auftrag, Lorca Leben zu ihr zu bringen, damit sie ihn töten kann.
Übersprungshandlung.
So. Also auch, die reden auch nicht miteinander. Ne? Nee. Also Voshaken sagt, okay, wir werden sie finden und Georgiou sagt, bring mir Lorca. Also diese ganze Szene war völliger Schwachsinn, tut mir leid. Also entweder ist sie unfassbar schlecht geschrieben, Herr Sullivan, oder unfassbar schlecht regiert, Herr Ossunsanmi. Ich bin mir nicht sicher, was da schiefgelaufen ist, aber da ist einiges schiefgelaufen.
Das ist, also da sind wir uns einig. Das war, also da habe ich auch etwas fassungslos vor dem Fernseher gesessen und dachte so, was ist da gerade passiert? So.
Okay, aber wir wollten auf jeden Fall Burnham alleine haben.
Wir wollten Burnham alleine haben. Egal, wie es ist jetzt passiert, sehen wir mal darüber hinweg, wie es passiert ist.
Ja, gut.
Es ist passiert.
Es ist passiert. Jetzt haben wir also 3 Parteien auf der Caron, nämlich Georgiou, die im Thronsaal sitzt und Befehle gibt, Lorca, der sich mit irgendwelchen Leuten durchs Schiff kämpft und Burnham, die rumschleicht.
Genau. So. Es kommt dann noch eine 4. Partei hinzu und dann beginnt eigentlich 20 Minuten lang ein Spielchen Wechsellicht. Es werden einfach dann nur die Positionen dieser einzelnen Gruppierungen gewechselt.
Genau.
Und ab und zu treffen sie in verschiedenen Situationen aufeinander.
Genau.
Eigentlich können wir das so beschreiben und gehen mal auf die letzte Szene. Nein, wir machen natürlich weiter. Wir machen natürlich weiter.
Dafür werden wir bezahlt.
Ja, von wem noch gleich?
Oh Gott. Also wir gehen mal auf die Discovery, da gefällt es mir auch viel, viel besser.
Ja.
Acting Captain Saru fasst für uns die Ereignisse noch einmal zusammen, also und zwar in seinem Logbuch. Das finde ich übrigens auch sehr, sehr schön gesprochen. Ich finde, Doug Jones hat auch eine tolle Stimme.
Ja, also.
Hört euch das mal gerne auch im englischen Original an. Ich bin auch jemand, der Synchronisierung sehr, sehr, sehr gern mag, aber Doug Jones kann das wirklich auch richtig toll auf Englisch.
Also ich finde ja tatsächlich, also wir müssen vielleicht, wenn wir den Actor of the Folge.
Week.
Week. Genau. Week nehmen. Benennen wollen würden. Ich würde für Doug Jones stimmen. Vielleicht. Doch.
Der ist auch allgemein halt ein richtig guter Schauspieler. Der kriegt auch gerade. Also vielleicht kriegt er dieses Jahr einen Oscar, glaube ich. Ich glaube, der ist nominiert, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob er selber nominiert ist oder die Special Effects nur für diesen Guillermo del Toro Film, den
Ich habe das am Rande mitbekommen, dass der für irgendwas nominiert wurde, aber ich habe es nicht so richtig verfolgt.
Der spielt bei Shape of Water ja so ein Wasserechsen-Mensch irgendwie. Ein Wassermensch. Ja, auch wieder in großer Kostümierung.
Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall ein Wunder, dass er unter dieser ganzen Maske auf jeden Fall noch irgendwie erkennbar irgendwas Schauspielerisches.
Ja.
Und das macht er in dieser Folge echt ganz gut, aber dazu später mehr.
Genau. Also auf jeden Fall fasst er das nochmal zusammen. Die Discovery ist auf dem Weg zur Caron und der Sporenantrieb funktioniert wieder. Auch wenn Stamets so ein bisschen Angst hat, dass das Netzwerk kaputt geht. Die Terraner zerstören nämlich das Ökosystem und damit die Grundlage des Lebens im gesamten Multiversum.
Ja, Mensch, wer hätte das gedacht? Es geht am Ende dann nochmal um das ganze Universum.
Multiversum.
Multiversum, genau. Drunter machen wir es nicht mehr.
Ja. Also größere Bedrohung gab es noch nie. Ne?
Ja.
Also ein Universum wurde schon öfter bedroht, aber jetzt würde alles bedroht. Ne? So, also das gesamte Multiversum. Aber allgemein fand ich das am Anfang auch eine tolle Montage, die da inszeniert haben. Saru erzählt uns ja quasi alles und das wird dann in Bildern auch unterstützt.
Ja.
Da fand ich auch einen ganz, ganz schönen Shot, als Stamets das Arboretum betritt. Ne? Da,
ja,
da sucht man so ein bisschen raus auf ihn drauf und dreht dann die Kamera. Also das hat Ozun Sanmi, glaube ich, sehr, sehr toll gemacht. Oder der Kameramann vielleicht ist der auch dafür verantwortlich. Aber das fand ich sehr, sehr schön.
Ich hätte da zwei Punkte an der Stelle.
Ja.
Nämlich, wenn wir bei Stamets bleiben, Stamets einmal. Es ist ja offensichtlich, also auf der Discovery habe ich das Gefühl gehabt, es ist mehr Zeit vergangen als aber alles bei allem, was im Palast passiert ist, so, weil vielleicht ist die Caron auch in einer anderen Zeitzone. Ich keine Ahnung.
Zeitzone. Screenage Time.
Ja, wer weiß ja, vielleicht geht die Zeit da ein bisschen langsamer auf. Ist ja ein großes Schiff. Nee, aber was ich mich gefragt habe, Stamets ist vollständig kuriert. Hieß es da irgendwie, also ist vollständig genesen, hieß es da irgendwie in dem Logbuch. Fand ich bemerkenswert in der Kürze der Zeit.
Wie, aber dem ging es doch in der letzten Folge schon wieder gut, oder?
Ja, aber ja, also er hat halt angefangen zu arbeiten und wir haben uns beide darüber gewundert, dass beide Stamets direkt anfangen zu arbeiten. So.
Ja, aber offensichtlich braucht es nur diesen Trigger und dann machen die Augen auf und sind wieder fit. Das wurde uns in der letzten Folge so verkauft.
Ich fand es auf jeden Fall recht komisch, dass er dann sofort wieder irgendwie...
Ja, Tilly fand das auch komisch. Die haben nur gesagt, okay, er ist wach und okay, er läuft weg.
In der letzten Folge ja, aber dann war es ja auch noch so eine Adrenalin-Geschichte und man musste irgendwie was hinbekommen und da ging es ja noch so ein bisschen um was und da war ja ein bisschen irgendwie noch Stress am Ende. Und aber jetzt, dass er auch wieder springen kann, so, das hätte ich jetzt nicht gedacht in der Kürze der Zeit.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, keine Ahnung. Also ich habe es irgendwie gekauft. Ich habe mir auch gewundert, okay, warum würde er denn jetzt wieder springen? Aber der ist ja auch noch nicht gesprungen. Ne?
Nee, stimmt.
Ja, aber grundsätzlich, das habe ich gekauft.
Das war die eine Sache. Ja, finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Aber von, also von mir aus funktioniert er wieder, der Gute. Freut uns ja auch, wenn er wieder dabei ist, einsatzfähig. Die zweite Sache ist die Sache mit dem Multiversum.
Ja, das war ja ein Öko-Ansatz. Ne? Also... Ich fasse mal dieses Technobubble nochmal zusammen. Ja, ich habe mir hier ne, die neue Rubrik.
Andi erklärt Technobubble. Düm, genau. Düm, düm,
düm, düm. Die Terraner nutzen die Sporen, um ihr Schiff anzutreiben.
Ja. Ne?
So, und jetzt geht es ja quasi um die ökologischen, dieses ökologische Ding. Die haben quasi dadurch einen Verbrennungsmotor.
Ne? Ja.
Und Verbrennungsmotor produziert Abgase.
Ja.
Ne? Und in diese Abgase vergiften quasi das Netzwerk.
Also du willst sagen, das ist im Prinzip so ein großes Bild für den Klimawandel, oder?
Ja, genau. Und sie sagen das quasi auch, sie benutzen genau dieselben Worte, als sie über dieses Ding diskutieren. Denn Saru sagt, oh, das ist jetzt nicht besonders nachhaltig. Und Stamets sagt, ich glaube, Nachhaltigkeit ist denen egal. So,
ja.
Also da habe ich so ein bisschen die Öko-Debatte von 2017 erlebt.
Ich fand's halt ganz schön dick. Also Gleichnisse und vielleicht irgendwas Umweltpolitisches von mir aus kann man ja irgendwie einflechten. Vielleicht auch noch mit irgendeinem Mehrwert, dass irgendwie der letzte Honk, der es noch nicht gerafft hat, merkt, oh, ist ja blöd, wenn ich mit meinem Auto zum Kiosk fahre. Aber mir war die Nummer am Ende echt so groß. Also wir hatten ja schon genug Probleme. Also wir hatten echt genug Probleme. Für mich hätte es jetzt nicht noch ein größeres gebraucht, nämlich die Rettung des Multiversums. Ja,
braucht es aber ein bisschen für die Story. Ich meine, sie hätten vielleicht irgendwas anderes herausfinden können, aber für die Story braucht es natürlich ein bisschen die Zerstörung der Caron.
Ja, von mir, ja, für die Story, so wie sie da sich entwickelt, braucht es die Zerstörung der Caron. Ansonsten wäre es halt irgendwie... Ja,
es hätten alle zustimmen müssen, als Burnham sagt, so, flieg weg. So, ne? Der einzige Grund, warum sie dann doch zur Caron müssen, ist, okay, aber wenn wir wegfliegen, dann wird das Multiversum zerstört. Das ist keine gute Idee.
Ja, wobei Saru ja schon gesagt hat, ich lasse dich nicht zurück. Vielleicht hast du recht, dass es dann auch irgendwie, also in dem Moment fand ich es echt ganz schön dick, wo ich irgendwie dachte, alles klar, jetzt müssen wir also auch noch kurz irgendwie die Welt retten am Ende, wie in jedem, weiß ich nicht, in jeder Story irgendwie noch, am Ende nochmal schnell die Welt gerettet werden muss, weißt du?
Ja, ich finde das, also du fandst das dick, ich fand die ganze Story eher dünn, vielleicht treffen wir uns in der Mitte.
Ich fand es halt ein bisschen drüber, so, weißt du?
Maybe.
Okay, lassen wir das mal an der Stelle so stehen. ist halt so, wie es ist.
Die Welt steht. Ich würde gerne die Geschehnisse auf der Discovery noch als positiven Aspekt dieser Folge gerne aufrechterhalten.
Ja, es gibt ja da durchaus Positives zu berichten. Also ich finde, alles, was jetzt danach kommt, kann man unter positiven Gesichtspunkten erwähnen.
Um gerade bei 2017, 2018 und politischen Kommentaren auf unsere Gegenwart zu bleiben. Auf der Caron hält Lorca über die Com eine Rede mit seinem rassistischen Glaubensbekenntnis, indem er Giorgio mit Michael dann noch provoziert und zudem noch die Moral in ihrer Truppe zu schwächen versucht. Und er sagt dann so schöne Sätze wie "Make the Empire glorious again". Crooked Giorgio, hat er nicht gesagt, aber hab ich gehört.
Ja.
Ich habe hier einen Kommentar gehört.
Ja, das all.
Also "Make the Empire glorious again" ist schon.
Ja, ich glaube, das kann man auch nicht wirklich anders hören als so. Aber warum nicht?
Ja, ich finde es gut.
Ja?
Star Trek darf das immer machen und soll das auch mehr machen.
Und dass der lustige Kerl, der da auf dem Thron sitzt im realen Weißen Haus in unserem Universum, dass der jetzt nicht so ganz auf Star Trek Kurs unterwegs ist, was so.
Das läuft ja nicht auf Fox.
Meinst du, er findet das gar nicht?
Boah, wo ist CBS?
Oh Gott, dann guckt er ja Simpsons.
CBS All Access. Ja, klar guckt er Simpsons.
Ob der das verstanden hat jemals?
Nee, nicht.
Egal, auf jeden Fall will ich sagen, er hat ja nicht so viel mit den Werten zu tun, die irgendwie Star Trek versucht seit Jahrzehnten und vermutlich auch in den 60ern schon besser versucht hat zu verkörpern, als er das jemals verstehen will. Egal.
Außer also, T'Kuvma und diese Lorca-Karikatur, die wir jetzt plötzlich hier haben. Die macht das... zur Gänze.
Ja.
Also, sorry, die Figur Lorca ist, wir sind jetzt, glaube ich, bei Minute 8 oder so in der Folge und die Figur Lorca ist völlig zerstört. Ist nur noch böse, wie gesagt, wirkt wie T'Kuvma. Das ist auch für mich kein gutes Writing mehr, wenn du eine Person nach so einem nach so einem Twist oder nach so einem Reveal, den wir in der letzten Folge haben, sowas von einseitig beschreibst. Das ist so wie ich beim letzten Mal bei DS9 beschrieben habe. In dem Moment, wo Bashir quasi enttarnt wird als "ich bin eigentlich nur ein Gründer",
ja,
guckt er noch böse in die Kamera. Genau so ist Lorca hier. Lorca ist nur noch böse.
Und man hätte es ja echt ganz gut lösen können, dadurch, dass ja Michael noch rumläuft im Schiff und zu Michael ja durchaus eine persönliche Beziehung besteht. So. Und man hätte da ja noch irgendwie, also über diese persönliche Beziehung ein bisschen Gräulichkeit in diese ganze Geschichte einflechten lassen können. Also da wäre ja Potenzial gewesen. Ja, ne?
Absolut. Es war ohne Not, dass das hier so geschrieben wird.
Wie so vieles in dieser Folge war es ohne Not.
Giorgio bereitet sich auf Widerstand vor und Burnham schleicht weiter durch die Gänge. Das ist so das, was wir auch noch in dieser Szene sehen. Und schließlich kommen wir dann zu einem Standoff in einem Gang. Giorgio kommt da erstmal rein, alleine,
ja,
mit so einem Gewehr in der Hand. Dann kommt ein Sicherheitsteam nach und mit gezückter Waffe stehen die gegenüber einem dunklen Gang. Dann kommt Owosheken ihr entgegen, blutüberströmt, und berichtet von dem Hinterhalt von Lorcas Truppen und dann wird sie erschossen.
Ja.
Also sie wäre freigelassen worden, um das zu sagen, und wird dann erschossen. Auf der anderen Seite gehen dann so Gewehrpointer an und Lorca erscheint. Dann wird sofort geschossen, aber wir merken, okay, Giorgio ist deswegen auch allein oder konnte deswegen auch allein in diesen Gang reingehen, weil sie und ihr Team dann hinter einem Eindämmungsfeld geschützt sind. Sie aktiviert dann mit so einem Klick eine Selbstschussanlage, die Angreifer alle bis auf Lorca und Landry, zumindest alle der ersten Welle, tötet.
Ja.
Und dann kommt eine zweite Welle und das Eindämmungsfeld bricht dann auch zusammen.
Was ich sehr interessant finde, dass die Eindämmungsfelder, das hat mich so ein bisschen irgendwie an eine Videospielszene erinnert, dass man halt nur lange genug draufhämmern muss und dann geht das irgendwann flöten.
Ja, aber das ist auch bei Schiffen so.
Das ist bei Schiffen so, aber das habe ich innerhalb von Schiffen noch nie so gesehen. Also entweder gibt es ein Eindämmungsfeld und das ist da, oder man zerstört irgendwo einen Generator in der Wand oder sowas oder britzelt ein paar Kabel auseinander und das Eindämmungsfeld verschwindet, aber dass man so ein Eindämmungsfeld kaputt schießt innerhalb von einem Schiff, habe ich noch nicht gesehen.
Vielleicht geht es auch mit wirklich ganz viel Gewehrfeuer oder so.
Egal, ich fühlte mich auf jeden Fall kurz in irgendeine Videospielszene versetzt in diesem Moment. Auch dann, Stamets gibt ja dann den Prozentbalken quasi
ja, genau,
verbal durch. Noch 30!
Stamets als Onscreen-Display.
Ja.
Es kommt dann irgendwie zu einer wilden Schlacht und am Ende beamt sich Giorgio mit Nottransport weg.
Hätte man drauf kommen können, Lorca ist da recht überrascht.
Stamets, warum hast du das nicht verhindert?
Ja,
darf ich ihn jetzt töten? Mit Landry?
Stamets, du hast eben irgendwann gesagt, dass Lorca und Stamets nur noch böse gezeichnet werden. Bei Stamets bin ich mir dann die ganze Zeit irgendwie nicht so richtig sicher, auf wessen Seite der da irgendwie ist oder ob der nicht auf einer eigenen Seite ist. Klar, der entwickelt eine Massenvernichtungswaffe, aber vielleicht muss er die halt auch entwickeln. Also im Auftrag von Georgiou.
Ja, und? Das ist dann legitim? Willst du mir irgendwas sagen, Herr Mengele?
Ich habe auch schon mal eine Massenvernichtungswaffe entwickelt, weil ich muss. Nein. Ja.
Man kann ja auch sagen, nein.
Ja, damit zahlt man vielleicht damit mit seinem Leben, aber vielleicht ist
und?
Es... Ja. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Aber er ist, also ich finde, er wirkt gerade in der Szene sehr indifferent. Also man weiß, also er ist auf jeden Fall nicht auf der Seite von Lorca. Also ich finde, das kommt relativ klar durch.
Die Banalität des Bösen. Ich mag sowas alles nicht. Das ist so wildes Geballer ohne Sinn und Verstand. Die Blendgranate wird über 6 Meter geschmissen und auf der einen Seite sind alle geblendet und auf der anderen Seite können alle alles sehen. Also keine Ahnung, das war so, ja, das ist alles so Cartoon, Comic, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt gelitten in dieser Szene da auch.
Ich habe tatsächlich da gesessen und habe mir vorgestellt, wie du leidest.
Das war auch so ein bisschen rundenbasiert, ne?
Ja, zuerst stimmt.
Dann die. So.
Und günstigerweise
geschrieben von Sid Meier. Also,
günstigerweise hatten die auch, damit man es unterscheiden kann, auch verschiedene Feuerwaffen, warum auch immer, auf dem gleichen Schiff, habe ich auch nicht so ganz verstanden, weil die einen sind ja, also die Bösen sind in so einem roten Kreisel sofort verschwunden und die weniger Bösen oder anders Bösen von Giorgio und so weiter, die
werden einfach erschossen und bleiben dann liegen.
Genau. Mhm. Habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Nein.
Okay.
Macht
bestimmt irgendwie Sinn.
Burnham schleicht durch den Wartungsgang.
Ja,
aber sie hat dann auch einen Plan, dann hat sie irgendwann eine Stelle gefunden, wo sie jetzt denkt, die Discovery rufen zu können. Und Saru ist natürlich immer noch völlig ahnungslos, das hat mich in dem Moment erstmal überrascht und hab gedacht, ah ja, stimmt ja, richtig, der Saru weiß ja noch gar nichts. Und Burnham erzählt ihm dann von Lorcas Identität. Und dann reagiert die Discovery. Ne? Und die fängt dann an zu...
Einen Plan zu entwickeln,
mhm. Ordentlich zu rödeln. Stamets... zählt 1 und 1 zusammen, dann entwickeln Stamets, Tilly, Burnham und Saru einen Plan. Also Burnham soll das Eindämmungsfeld rund um den Sporenreaktor abschalten und die Discovery schießt dann darauf.
Genau, und dann war ja irgendwie erst die Erkenntnis, oder kommt das später?
Das kommt später noch.
Alles klar, dann sage ich hier nichts weiter.
Das ist erstmal so ein Grundplan.
Mhm.
Und sie müssen das noch ein bisschen weiter überlegen, aber das wird uns später gezeigt.
Aber das fand ich
eine richtig schöne Szene, diese Brückenszene.
Da habe ich mir gedacht, dass dir die gefällt, hat mir auch gefallen. Mhm. Ich fand vieles daran recht schön. Also erstens, da wirst du jetzt gleich nochmal einhaken, bin ich mir recht sicher, dass wir viele Charaktere sehen und zum Teil auch sprechen hören, was bisher noch nicht so passiert ist.
Ja.
Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, ich glaube, es ist die Szene gewesen, ich wüsste sonst nicht, welches gewesen sein sollte, ist, dass Saru zu Michael sowas sagt wie Take care, my friend oder sowas. Also einen sehr warmen, freundlichen Gruß am Ende.
Cool. Habe ich sogar überhört, ehrlich gesagt.
Und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen kurz gewundert, weil die ja durchaus eine Geschichte haben
zu
miteinander. Und jetzt, wo klar ist, dass Michael im Prinzip die einzige Überlebende dieser ganzen fiesen Lorca-Nummer ist, scheinen sie wieder ein bisschen emotionaler zusammengerückt zu sein oder wie auch immer.
Ja, aber ich habe das in der letzten Folge schon gesagt.
Ja.
Ich finde, die Geschichte ist so ein bisschen auch eine Geschichte der Enttäuschung. Und eine Enttäuschung kommt nur dann zustande, wenn man sich gegenseitig schätzt.
Ja.
Ich habe das die ganze Zeit so empfunden, dass die auch wirklich auch eng schon zueinander sind. Und deswegen... deswegen die Enttäuschung überhaupt so stark greifen konnte.
Ja, da hast du schon recht. Das haben wir durchaus schon thematisiert. Aber ich fand es irgendwie ganz schön, dass das hier nochmal gezeigt wird und dann auch nochmal von Sarus Seite so deutlich gezeigt wird.
Ja. habe ich, wie gesagt, wirklich überhört, aber vielleicht passt es einfach für mich ganz gut zum Kontext und dementsprechend habe ich das so hingenommen.
Ja.
Kann auch sein.
Ja, und dann kommen alle deine kleinen Crew-Fantasien gehen in Erfüllung im Prinzip.
Ja, ne? Schon ein bisschen. Aber das kommt erst später, wird es nochmal ein bisschen deutlicher, als die dann alle im Wissenschaftslabor stehen. Vielleicht gehen wir dann auf die Szene nochmal richtig ein. Wir müssen tatsächlich vorher nochmal auf die Charon.
Eigentlich schade.
Schade. Ja. Also, und zwar in den Thronsaal. Da ist Lorca jetzt angekommen und Giorgio ist nicht mehr da.
Ja, ich sag ja, das ist ja dieses, ne? Ja. Wir wechseln jetzt einfach mal alle die Locations und dann machen wir mal da weiter.
Lorca unterbreitet Stamets da so seinen Glauben ans Schicksal und lässt ihn dann von Landry umbringen. Auch im richtig sinnvollen Tod im Übrigen. Landry wollte die ganze Zeit und jetzt durfte sie es auch. Und ich dachte, er wird durch diese Moondor wie bei Game of Thrones quasi geschmissen, so ein bisschen. Warum gibt's die eigentlich?
Ich habe keine Ahnung.
Gibt es sie nur, um Leute umzubringen? Oder? Ja,
ich wüsste, es sieht nicht aus wie ein Wartungsschacht. Also wäre auch sehr seltsam.
Warten den Reaktor.
Und dann im Thronsaal, direkt vor dem Stuhl, wo normalerweise Giorgio... Denn wir sind gleich fertig. Mach das mal kurz Krach hier.
Bohren. Ja, gut. Aber auf jeden Fall hat mich der Tod jetzt nicht wirklich irgendwie gefasst. Also hat mich nicht gepackt.
Ja, da war ich auch wieder ein bisschen genervt von der Stereotypität, mit der Lorca gezeigt wird. So dieses, so, wir könnten jetzt irgendwie einen sinnvollen Tod, aber Tod ist ja so nicht sinnvoll und ich könnte dich jetzt hier reinschubsen, mach ich aber nicht Peng. So genau. Dieses.
Das wäre echt poetisch, aber ich mag keine Poesie. Ja, das ist so Stereotyp-Bösewicht, so, keine Ahnung, Blofeld oder so.
Ja, ist schade. Also auch.
Das ist immer noch der, den wir die letzten 10 Folgen überall gesehen haben, ne? Der teilweise die Hauptfigur der Serie war. Das ist dieser Typ.
Und ich meine, er hat ja auch eine Beziehung zumindest zu diesem anderen Stamets aufgebaut in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch lang der immer auf der Discovery war. Ich meine, es gab ja auch genug Szenen, wo sie zu zweit zu sehen waren und auch wenn man ihm vielleicht jetzt nicht jede seiner empathischen Anfälle abkaufen möchte aus der Vergangenheit. Also, dass da so ein bisschen Bonding stattgefunden hat, kann ich mir jetzt auch schon vorstellen. Okay, es ist ein anderer, aber ja, das ist so dumm kaltblütig.
Ja, comichaft.
Ja. Komm, wir gehen zurück auf die Discovery.
Ja, bitte. Nein, leider noch nicht. Wir sind immer noch auf der Charon und Burnham schleicht weiter durch die Gänge.
Ach ja, die.
Dann ruft Lorca sie per Übertragung alle Monitore. Burnham verschleiert dann erstmal ihr Signal, indem sie irgendwie so ein Kabelstrang da unten rauszieht und dann...
Was die alles kann.
Habe ich auch nicht so richtig verstanden. Dann diese Kabelstrang macht dann, dass sie die ganze Zeit auf dem Monitor ist, obwohl sie schon weitergeht. Habe ich das nicht verstanden?
Ja, irgendwie sowas. Also man sieht dann in der letzten Szene, als Landry dann auftaucht, dass da irgendwie so ein Plexiglas dran hängt oder sowas. Ja. Also was dieses Plexiglas ist und wo es herkommt und warum das...
Das hat sie vorher unten aus dem Monitor rausgezogen.
Das ganze Plexiglas?
Ja, mit diesem Kabelstrang.
Achso, ich dachte, das wäre nur der Kabelstrang gewesen und sie hätte das Plexiglas vielleicht dran geklemmt.
Woher soll sie das mithaben?
Ja, das wäre dann halt meine Frage gewesen. Das heißt, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass sie dann quasi sowas gemacht hat wie, sie läuft an der Kamera vorbei und sie weiß, wenn sie dann danach genau in dem Moment das Kabel rausreißt, dann spult das immer wieder die Szene ab, also so quasi wie ein Boomerang oder so. Du musst den richtigen Moment abwarten und... Ach, ich habe keine Ahnung, es ist eigentlich auch...
Ja, das kann sein.
Das ist natürlich auch Schwachsinn.
Verkaufen wir das mal damit, dass er irgendwie so ein Boomerang gestartet wird, obwohl sie zwischendurch auch in die Kamera guckt und zu Lorca spricht, aber gut.
Gut.
Lorca erklärt ihr dann nochmal seinen Rassismus, also beziehungsweise seinen Faschismus. Er ist böse.
Sein Bösismus.
Er ist ein Nazi, er sagt... Eure Föderation ist völlig albern. Rassen sind nicht gleich. Es gibt überlegene Rassen und es gibt unterlegene Rassen und wir gehören der überlegenen Rasse an. So, keine Ahnung. Halbe Sportpalastrede. Ja, so, also ist halt böse. Danke, haben wir verstanden.
Also da wäre dann eine der vielen Chancen gewesen, wo man hätte noch mal eine emotionale Wendung, eine emotionale Tiefe in die Lorca-Figur reinbasteln können. So, aber macht nee, man halt
auch
nicht.
Diese Chance hat man leider verschwendet. Er will dann Burnham überreden, sich ihm anzuschließen. auch sehr, also der macht nicht richtig Sinn, ne? Was, als ob Burnham das tun würde.
Ja, und ja, und also ob er das dann irgendwie authentisch glauben würde, also zu dem Problem kommen wir dann später nochmal. Also das ist halt auch alles so, der ist doch nicht doof, also der war zumindest bisher nicht doof. Nee,
also, doch, der ist jetzt doof, jetzt ist er doof.
Also als ob der das dann, also als ob der jetzt in diesem Moment schon glauben würde, es bestünde eine Chance, dass sie ihm authentisch A verfällt oder B zumindest loyal an der Seite steht. Never.
Ja. Landry geht auf die Suche nach Burnham und findet sie dann halt nicht, sondern findet eben nur dieses Plexiglas-Ding.
Und sagt dann nochmal, sie kann überall sein.
Ja. Und wo ist sie? Sie ist bei Giorgio, denn Giorgio sitzt in ihrem Besprechungsraum, da wo man zuletzt nach ihr suchen würde.
Nee,
und Giorgio wundert sich auch.
Genau, es war so, was machst du hier? Aber saß sie nicht hinter irgendeiner Schutzeinrichtung? Sagt sie nicht sowas, wie bist du hier reingekommen?
Nee. Giorgio sagt, meine Signatur ist verschleiert.
Ah, das war's, genau. So ja, genau.
Armband anhat.
Ja.
Aber sie sitzt halt in ihrem Besprechungsraum.
Und sitzt da.
Ja. Gut, sie hat eine Waffe. Sie hätte jetzt auch Burnham erschossen, wenn es nicht Burnham gewesen wäre. Wie auch immer. Gut. Also beide konfrontieren sich dann so ein bisschen mit dem Verlust ihrer, beziehungsweise der Spiegelidentität des jeweils anderen.
Ja.
Ne? Und finden über diesen Verlust dann auch so ein bisschen zusammen. Der Plan ist, Burnham bringt Giorgio in den Thronsaal, auch wenn sie, und wenn sie schon mal da sind, deaktiviert sie dann noch das Reaktoreindämmungsfeld.
Ja, da habe ich mich zuerst gefragt, warum lässt sich Giorgio da überhaupt drauf ein?
Ja.
Weil ihr muss ja bewusst sein, dass wenn das Reaktorschutzfeld deaktiviert ist, dass das aus dem Grund passiert?
Ich weiß nicht, Giorgio wirkt auch so ein bisschen gebrochen, die ist ja jetzt auch alleine.
Ja, klar, ich meine, wir erfahren ja dann später in der Szene, wenn wir, sollen wir hier schon mal vorgreifen?
Können wir.
Dass sie offensichtlich ja keine Perspektive mehr für sich als Imperatorin sieht.
Eben,
so.
Aber ich finde, das kommt auch in dieser Szene schon ganz gut rüber. Sie sitzt da eben, also Michelle Yeoh spielt das, finde ich, auch ganz schön. Sie sitzt da eben in diesem Saal und wirkt klein, wie nie zuvor. Also wenn du vorher diese Empress Giorgio gesehen hast, wie sie zum Beispiel auf der Brücke der Discovery oder Shenzhou stand,
ja.
Das war so richtig ehrenvoll. Und da wirkt sie zusammengebrochen und spielt da an diesem Badge von der Spiegelbirnen rum.
Ja.
Die ist gebrochen. Die ist durch.
Wobei, also ich kaufe das auch ab an der Stelle. Sie sieht auch gefühlt 20 Jahre älter aus. Mhm. Wobei da der Sturz mir nicht wirklich gezeigt wird. Also
ja doch, indem sie diesen Standoff da verloren hat und sich nur noch mit Notbeamen wegbeamen konnte.
Ist das der Fall?
Ja, offensichtlich waren das alle ihre Anhänger. diese acht Personen, die da im Standoff umgekommen sind. Nee, sie hatte ja schon eine Truppe mit Ovoshekon vorgeschickt, die alle abgemetzelt worden sind.
Also das hätte man mir, finde ich, noch so ein bisschen deutlicher rausarbeiten können. So, also eine kleine Szene, wo irgendwie klar wird, meine Optionen sind zu Ende. Ich weiß nicht mehr genau, was ich jetzt tun soll und setze mich jetzt mal in meinen Besprechungsraum und harre der Dinge, die da kommen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Vielleicht werde ich aber auch einfach nur gefunden und das war's. Also so diesen Moment hätte ich, also ich hätte gerne, vielleicht bin ich auch zu doof, um Sachen, aber ich hätte mir, also meinethalb hätte man das nochmal unterstreichen können da irgendwann an einer Stelle.
Ja.
Aber gut, sie ist gebrochen.
Und dementsprechend lässt sie sich auf den ganzen Deal mit Burnham ein.
Mhm.
Ja. Wir sehen aber dann erstmal nicht, wie es weitergeht, sondern gehen auf die Discovery.
Dankeschön.
Oh, Gott sei Dank. Da diskutiert mich die Crew den Plan und das ist, finde ich, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Szene. Ne? Also sie überlegen sich, sie möchten eine Sporenbombe bauen, um dann den Reaktorkern zu sprengen. Die Explosion wäre aber so groß, dass die Discovery zerstört würde, weil man sehr nah an den Reaktor dann ran muss.
Mhm.
Und dann überlegen sie, das ist aber ein bisschen schwierig jetzt gerade, gucken sich alle an. Und dann kommt die große Stunde von Saru. ich habe diesmal mal ganz kurz in Aftertrack reingeguckt. Das finde ich ganz nett. Ted Sullivan sagt, das wäre die beste Leistung seiner Karriere, diese Rede von Saru.
Tatsächlich?
Hat er gesagt.
Wow.
Da wurde ihm auch Szenenapplaus in Aftertrack gegeben für diesen einen Spruch oder so. Es war auch eine schöne Rede. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so großartig war, das zu schreiben, aber
es war eine schöne Rede. Es war vor allen Dingen einer der schöneren Momente von Acting Captain Saru, so, ne, der so dieses Acting-Captain so langsam ablegt.
Ne? Genau, der ist jetzt wirklich Captain. Ne? Mhm. Also der schweißt die Crew zusammen und sagt, er wird kein Szenario akzeptieren, in dem es keinen Sieg gibt.
Gibt Hoffnung, gibt ja. Mut, gibt auch einen kreativen Output am Ende. Ja.
Genau. Also wenn die Folge für irgendwas gut ist, dann um eine Crew zusammenzubringen, die bisher sehr wenig gezeigt wurde, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. So. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn diese Szene jetzt nicht noch aufgelöst worden, beziehungsweise nicht nochmal zitiert worden wäre, ne, dann wäre das so, okay, wir haben keine Lösung, dann halten wir einfach eine flammende Rede und dann wird schon gehen.
Ja, es ist so ein bisschen diese, also ich hätte gedacht, dass er an dieser Stelle, als er dann so gedankenschwanger in die Kamera guckt und der Zoom geht auf ihn und er geht in Richtung Chair und so habe ich gedacht, dass er jetzt sowas sagt wie, ja gut, dann ist das halt so, ich habe keine Ahnung, wie ihr zurückkommt, aber ich werde die Discovery fliegen und das ganze Ding opfern und ihr guckt halt irgendwie, wie ihr klarkommt. Das ist mein Job als Captain, bla blub. Aber es kam ja dann anders.
Ja. Es wäre auch schlimm gewesen, wenn er hier nochmal quasi sagt, okay, ich appelliere jetzt an eure Ehre, wir müssen das Multiversum retten und wenn wir dabei draufgehen, dann ist es halt so.
Ja, also ich glaube nicht, dass er dann wirklich alle mit reingezogen hätte, so. Dann hätte wahrscheinlich noch heute noch irgendwie drei Leute gesagt, so, ja, ich bin auch dabei, Tilly, Stamets und weiß ich nicht. Und dann hätten sie das halt irgendwie zu dritt gegen die Wand gefahren oder zu viert. Und aber das wäre natürlich recht schwierig gewesen für den Fortbestand dieser Serie, die ja überraschenderweise immer noch zwei Folgen dauert.
Ja, genau. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Sprung am Ende nicht so richtig hundertprozentig funktioniert hat.
Details.
Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Szene, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, wir gehen wieder in den Thronsaal.
Yes.
Da kommen Burnham und Georgiou an. Und Burnham bietet Georgiou und sich selbst für das Überleben der Discovery Crew an. Sie hält allerdings nochmal fest, nur reden, nicht anfassen.
Ja, aber selbst das, weißt du, also ja.
Du kriegst nur meinen Geist, nicht meinen Körper.
Jetzt kommen wir wirklich zu dem Punkt, über den wir gerade gesprochen haben. Glaubt an der Stelle Lorca wirklich, dass er Michaels Geist bekommen könnte?
Nee, keine Ahnung.
Also wie blöd muss der sein?
Für wie blöd halten die Autoren dieser Folge ihn? Haben die die Serie auch gesehen?
Ich würde grob sagen ja, aber... Also da habe ich fassungslos vorm Fernseher gesessen und habe gesagt, so das kann nicht funktionieren. Ihr könnt nicht ernsthaft glauben, dass da irgendeine Art von Spannungsbogen durch aufgebaut wird, ja. Dass irgendeiner jetzt abkauft, dass Lorca ihr das ab. Also keine Ahnung. Ich habe mich sehr geärgert.
Ich habe mich auch über diese Szene, die war auch sehr kurz, aber ich habe mich trotzdem auch über diese Szene geärgert. Ich habe allerdings auch ein Schönes an dieser Szene gesehen. Das möchte ich auch noch betonen. Als die beiden reinkommen, macht Burnham auch immer so einen kleinen Nackengriff bei Georgiou und das erinnert so ein bisschen ja an die erste Folge.
Also meinst du, das ist so ein kleiner
Mini-Callback. Habe ich darin gesehen.
Bitte. Von mir aus.
Ja. Gehen wir wieder auf die Discovery.
Ja,
komm, lass auf die Discovery kommen.
Ja, ist okay.
Lass vergessen. Und
vergessen.
Wir gehen nämlich zur... Vielleicht einer der schönsten Szenen, auch wenn es nur Technobubble ist, dieser Folge, nämlich Tilly und Stamets. Die finden mit einer Menge Technobubble einen Weg, um die Explosion zu überleben und in ihr Universum zurückzukommen. Wir starten wieder eine neue Folge von Ich erkläre Technobubble.
Wir machen irgendwann irgendwie so einen Jingle dafür.
Ja, bitte.
Ja.
Also ich fasse nochmal zusammen. Durch eine Kopplung des Sporen- und Warp-Antriebs soll es dann gelingen, auf der ersten Welle der Sporenexplosion zu surfen, die Sporenenergie dann zu nutzen, um einen Sporensprung zu aktivieren, mit dem Umdrehen der Koordinaten von Lorca wieder in das Prime Universe und sogar beinahe an die richtige Zeit zu springen.
Dabei ist er sich nicht so ganz sicher und dabei ist irgendwie der Warp-Antrieb oder die Warp-Blase noch so eine Art Schutzschild, weil der Discovery draufgehen sollte, weil sie zu nah dran ist, aber das soll das Ganze dann verhindern. Es klingt alles extrem vage. So. Also es müssen viele Dinge auf einmal passieren, damit das funktioniert, hatte ich so das Gefühl. Es sind
aber keine Explosionswellen, sondern ein Explosionswabern und deswegen kann man darauf surfen. Ich fand den Begriff Surfen so schon. Ich habe mir dann vorgestellt, dass sie ja vielleicht nachher Beach Boys unterlegen. Oder so. Aber es wurde dann nur mit Classic unterlegt. Das wäre doch echt schön gewesen, oder? Wenn die Discovery da so surft und dann so
Surfing USS
oder so.
Ich bin, ja, USS. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das gerade wirklich passiert?
Entschuldigung.
Ja, es wäre ganz schön gewesen, aber auch über die Szene müssen wir uns bei Gelegenheit nochmal unterhalten, die dann kommt, wo du dann Klassikmusik
bekommst,
statt Beach Boys.
Aber hier gerade Tilly und Stamets, die harmonieren miteinander, die kann ich mir sehr gut in Staffel 2 von Star Trek Discovery auch zusammen
vorstellen. Ja, großartig, großartig. Und dann sagt Stamets ja hinter, also die haben es mittlerweile auch, also die waren ja auch nicht so sich immer grüne, gerade am Anfang war das ja noch, also da war viel Respekt und auch Ignoranz von Stamets und so, ne? Also die sind mittlerweile echt irgendwie so ein bisschen doch durchaus auf Augenhöhe und Stamets sagt ja am Ende dann auch, sag du hier, Saru, das ist deine Idee und so, ne? Also das ist wirklich eine schöne Szene mit viel Technobubble und ja, dass es am Ende dann doch irgendwie geht.
Ich wünsche, dass bald mal wieder alles normal wird, damit Tilly endlich befördert werden kann.
Ja.
Kadett.
Das, ja.
Das ist echt ein Witz.
Das wird sie vermutlich auch.
Ja, aber sie ist Kadett.
Ja, mein Gott.
Will Wheaton war, glaube ich, nie Kadett, oder?
Ich weiß gar nicht, was war denn der?
Der war doch ziemlich schnell Ensign, also Fähnrich.
Ich überlege, also er hat ja eine ganze Weile rumgesessen da in seinen bunten, fürchterlichen Pullis, also in Straßenkleidung. War er dann nichts? Ich meine, es war ja eh schon albern, dass der das Picard dann sagt, so, ja, genau, come on. Ach, du hast dir die Pläne mal angeguckt und YouTube-Tutorial gesehen. Fliegt das Teil, gar kein Problem. Enterprise fliegen für Dummies. Keine Ahnung. Ich glaube, die haben halt gerade andere Dinge zu tun.
Natürlich. Ich fände es jetzt auch komisch irgendwie, wenn die mitten im... Ach übrigens, du bist befördert.
Das ja, ist komisch. Das wird bestimmt alles noch passieren.
Genau. Sie hat ja Saru schon gefragt, ob sie ihn vielleicht zur Kommando-Dings da...
Zum Ausbildungsblub. Ja. Wie heißt denn das? Obere, höhere Laufbahn oder sowas.
Ja, Kommando-Workshops oder so. Kommando-Programm. Irgendwie so. Okay, wir gehen auf die Brücke und da bekommt man eine Nachricht von der Caron. Lorca meldet sich und hält eine Lobrede auf die Crew.
Seine vielleicht einzig gute Szene in dieser Folge.
Ja, weil er da plötzlich auch mal wieder irgendwas wie Tiefe hatte.
Ja.
So. Aber nur ganz kurz. Er betont dann, dass Burnham bei ihm bleibt. Saru fordert eine Bestätigung und Burnham nutzt diese dann, um Saru klarzumachen, dass alles bereit ist.
Wie auch immer sie es sonst gemacht hätte, Gott sei Dank hat es diese Rede gegeben.
Genau.
Ja.
Lorca durchschaut die Situation, das hilft ihm aber nicht. Ne? Es gelingt dann, Burnham und Georgiou einen Überraschungsangriff auszuführen und die Discovery beschießt den Thronsaal.
Mhm.
Das war bestimmt sehr ungefährlich.
Bevor du jetzt da ins Detail gehst, frage ich mich, warum hat Lorca überhaupt die Discovery angerufen? Also wollte er nur sagen, damit die sich keine Sorgen machen, Michael bleibt jetzt hier, kommt was später nach Hause, wartet nicht, ihr könnt jetzt abhauen. Also
geht wieder.
War das der Sinn des Anrufes? Haut ab?
Wahrscheinlich. Habe ich jetzt so gedacht. Ihr könnt gehen, Burnham bleibt hier.
Ist ja voll nett von ihm, dass er...
Ja, das war ja der Deal mit Burnham, um sie dann auch zu behalten. Er weiß, dass er das tun muss, um Burnham zu behalten.
Ach so, das ist quasi die Einlösung quasi. Du meinst, er signalisierte Discovery damit auch so...
Das hat ja Burnham gefordert. Das war der Deal, ne?
Also, sie hat gefordert, dass er die Discovery nicht angreift oder zerstört oder sowas. Ne? Er hätte sie auch einfach nicht angreifen oder zerstören können. Aber er sagt quasi mit diesem Anruf nochmal, Burnham bleibt hier und ihr könnt abziehen. Weil das sagt er so explizit ja nicht. Oder ich habe es überhört.
Aber die Discovery fliegt ja gerade zur Caron. Er muss ihr schon Bescheid sagen, dass sie wieder wegfliegen soll. Ansonsten bleibt die da die ganze Zeit da. Ist ja irgendwie Quatsch.
Okay, ich verstehe. Ja, okay, dann macht das Sinn. Dann darfst du dich jetzt weiter aufregen, über was du dich auch gerade immer aufregen wolltest.
Nee.
Nee?
Also doch, aber... Also es gelingt Burnham und Georgiou, diesen Überraschungsangriff auszuführen und die Discovery greift den Thronsaal an. Und dabei geht aber natürlich niemand kaputt, außer so ein paar Rothemden, die in dieser Serie hier schwarz sind.
Ja.
Der Kampf eskaliert dann und am Ende fokussiert es sich, also zwischendurch haben wir, da liegen irgendwie ganz viele am Boden und dann haben wir den Kampf zwischen auf der einen Seite Lorca gegen Georgiou und auf der anderen Seite Michael gegen Landry.
Haben wir schon mal so gesehen, nur dass die
anderen Klingonen waren.
Die anderen Klingonen waren, genau.
Dann ist aber plötzlich Landry weg. Wo die plötzlich hingekommen ist, habe ich nicht so richtig verstanden, aber ich habe auch ein bisschen Überblick verloren. Am Ende fokussiert es sich dann auf einen Kampf am Thron, Lorca gegen Michael. Michael nutzt dann Lorcas Schwäche für sie irgendwie so ein bisschen aus und gewinnt den Kampf. hat Lorca unter Phasergewalt und hat dann so einen schönen Föderationsmoment eigentlich, dass sie sagt, okay, wir sind Starfleet, wir bringen dich nicht um. Mhm. Ne? Das macht dann aber Georgiou mit ihrem Riesenschwert, weil die gerade hinter Lorca stand. Und Lorca wird dann durch die Moon Door in den Reaktor geschmissen.
Ja, wenn dann richtig, ne?
Und zerspringt in seine Einzelteile.
Ja, um den Lorca tat es mir dann auch nicht leid.
Ja, aber das ist doch schlimm, oder?
Ja, es ist total
Das ist genau
schlimm.
Der Lorca, mit dem wir jetzt 10 Folgen rumgeflogen sind.
Ja.
Und ich fand es überhaupt nicht schlimm. Der fliegt hier, ja.
Mein Gott.
Ist halt weg.
Ja. Also das war für mich tatsächlich, und das ist wirklich überraschend, der am wenigsten überraschende und schmerzhafte Verlust in dieser Serie von Darstellern. Also da hat mir Calver, glaube ich, deutlich mehr wehgetan und mich mehr schockiert.
Ja, und wirklich, also man hätte ja auch diesen Mirror Lorca töten können, wenn man ihn trotzdem schattiert geschrieben hätte.
Ja, klar.
Und dann hätten wir einen Impact gehabt, dann hätte mich das irgendwie beeinflusst, dann hätte mich das vielleicht auch mitgerissen.
Und man hätte ja vielleicht sogar noch so in der letzten Szene irgendwie, vielleicht hätte man noch einen Dialog in diesen Kampf mit einflechten können, wo er vielleicht noch Zweifel hat oder wo sie vielleicht noch irgendwie auf einer emotionalen Ebene noch miteinander interagieren oder.
Der darf gar nichts mehr sagen.
So, ne? Also, genau, ja. Es passiert ja einfach gar nichts mehr. So. Also, er sagt nichts mehr, er hat keine Chance irgendwie, nochmal irgendwas zu zeigen und verschwindet als böser Idiot.
Ja.
Und das ist echt bitter.
Es hat mit mir gar nichts gemacht und das da bin ich wirklich sauer der Serie gegenüber, weil Lorca war wirklich eine tolle Figur, nur in dieser Folge halt nicht mehr. Und deswegen war es egal. Der Kampf an sich war natürlich auch völlig albern, ne? So wie in einem Bud Spencer-Film. Du hast immer genau einen Gegner.
Ja, ja.
Klar, Michelle Yeoh zeigt noch ein bisschen schöne Martial Arts, ne? Dass sie,
kann sie wohl noch, ja.
Ihren Fuß schön hochziehen kann.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, für so einen albernen Kampf ist die Serie auch zu erwachsen gewesen bis jetzt. Das hätte man in TOS zeigen können. Ja, man hat es in Star Trek immer wieder gezeigt, solche albernen Kämpfe, aber ich hätte es jetzt ehrlich gesagt in Discovery nicht mehr so erwartet.
Ja, ich fand es jetzt auch, also ich finde, es hätte jetzt also zu der Klingonen-Szene beim Binary Stars Battle, da hat es irgendwie gepasst, finde ich. Also da kann man auch mal kämpfen. Da war es ja im Prinzip die gleiche Szene, dass da standen 15 Leute in der Gegend rum und immer nur zwei haben irgendwie miteinander gekämpft. Und aber da hat es irgendwie gepasst. Und hier fand ich es auch irgendwie so.
Ja, aber weil dir der Ausgang egal ist, irgendwie.
Ja, vielleicht, ne? Also ich meine.
Klar, wenn jetzt Michael gestorben wäre, dann hätte ich auch gesagt, okay, das hat jetzt tatsächlich noch irgendwas mit, das macht noch was mit mir.
Ja,
aber alle anderen waren mir völlig egal, ob jetzt auch Georgiou drauf geht, ja. das wäre mir völlig egal gewesen, ehrlich gesagt.
Ja, und dass Michael drauf geht, da gab es ja überhaupt gar keine Anzeichen für irgendwie so. Und deswegen, also ich habe schon irgendwie gedacht, ist das jetzt schlau gegen einen Terraner, der offensichtlich ja auch lange auf Kampf gebürstet ist, jetzt in so ein One-to-One zu gehen. Ja, aber offensichtlich.
Ist das allgemein schlau, mal wieder hier mit zwei Leuten den gesamten Thronsaal aufzumischen? Aber Burnham hat damit gute Erfahrungen gemacht. Die hat es ja auch alleine geschafft, aus dem Thronsaal zu entfliehen, während da 700 Leute rumstanden.
Stimmt.
Mit Phaserwaffen.
Ja, komm, lass uns.
Okay.
Lorca ist weg, Punkt.
Lorca ist weg. Und wir gehen dann wieder auf die Discovery und die setzt zum Schuss auf den Reaktorkern an. Parallel will sich Georgiou für Burnham opfern. Und Burnham zieht sie dann aber im letzten Moment in den Transport hinein, den die Discovery initiiert, um Burnham eben zurückzuholen. Ne?
Mhm.
Also es war so eine kleine Scarface-Szene im Prinzip, ne? dass Georgiou sich da hinstellt und nochmal gegen alle reinstürmenden Leute nochmal versucht abzuballern, bis es dann irgendwann klar war, dass sie es irgendwann nicht mehr schaffen wird.
Ja. Und da ist halt der Hintergrund, das hat man ja eben schon mal gesagt, dass sie halt wirklich keine Perspektive mehr für sich sieht. So, ne? Und das hatte ich so klar eigentlich auch erst in der Szene verstanden, dass es halt vorbei ist mit ihr und ihrer Regentschaft. So. Ja, umso mehr hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten dann mit dem, was Burnham dann macht. Ne? Also sie mitzunehmen.
Ja, hat sie ja auch Schwierigkeiten mit, aber
also alle Beteiligten haben Schwierigkeiten. Ich glaube, dass auch Michael da Schwierigkeiten mit hatte am Ende. Aber was glaubst du, was hat sie geritten da? War das ein emotionaler? War das dieses Ding, ich habe eine Georgiou verloren, ich will nicht noch eine zweite verlieren?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Dann wird Burnham hier halt auch so gezeigt, dass sie eben doch noch Emotionen hat, dass sie doch noch eine menschliche Seite hat, eben keine vulkanische, und einfach Georgiou mitnimmt. Ja.
Hm.
Vielleicht auch aus Dankbarkeit, weil sie so zusammen ihren Plan durchgezogen haben, so ein bisschen.
Aber es ist ja es ist ja am Ende gegen alles, was ihre vulkanische Erziehung, ihre Star Trek Werte, so, ne?
Ja, wieso? Starfleet Werte doch nicht. Sie ist auf ihrer Seite und sie will sie mit rausziehen.
Ja, aber sie zieht damit eine Person aus einem Universum in ein anderes Universum. Und in eine andere Zeitlinie wohlmöglich.
Du meinst wegen oberster Direktive oder was?
Ja.
Es wird auch noch ein paar Probleme geben damit, aber ich bin mal gespannt, wie sie das lösen werden. Da habe ich ehrlich gesagt gerade keine so richtige Idee zu.
Ich war, ja. Aber damit wären wir schon an der Enddiskussion.
Ja.
Komm, wir bringen das mal alles zu Ende hier, ist ja nicht mehr viel.
Es beginnt dann auf jeden Fall dieser Angriff der Discovery und plötzlich ist Landry wieder da. Ich weiß nicht, wo die hin war. Das habe ich einfach nicht gesehen. Also ihr werdet das wissen, ihr habt die Serie bestimmt besser verstanden an der Stelle. Landry hat mit Burnham gekämpft, war dann plötzlich weg und ist dann plötzlich wieder da ist relativ entsetzt, denn ihr seht, was gerade passiert, ne? Dass die Discovery auf diesen Sporenantriebskern zufliegt, diesen Reaktor.
Genau. Ja.
Und Landry noch fragt, ist das Eindämmungsfeld aktiviert? Nein.
Nein, ist es
offensichtlich
nicht.
Offensichtlich nicht.
Offensichtlich kann man das auch nicht mehr so schnell aktivieren.
Genau. Und dann fliegt die Discovery durch diesen Reaktorkern und löst damit auch die Explosion aus. Also ich glaube, die schießen auch irgendwie mit diesen offensichtlichen Sporenbomben da drauf.
Genau, die schießen erst und fliegen dann durch den Kern durch, was ich auch dachte, huch, das geht, okay, alles klar. Weil ja, er beschrieben wurde mit irgendwie einer extrem starken Energiequelle.
Ja.
Aber offensichtlich macht das der Discovery in dem Fall noch nichts aus. Und fliegen durch und wieder raus auf der anderen Seite.
Genau, und dann schalten sie Warp an und surfen auf dieser Explosionswelle. Ne?
Ohne Beach Boys.
Ohne Beach Boys leider.
Mhm.
Dann aktiviert Saru den Spornantrieb und Stamets navigiert die Discovery durch das sich regenerierende Spornnetzwerk. Er hat dann Visionen von Kalber und hört klassische Musik. Und diese klassische Musik leitet ihn dann auch mit der Stimme von Kalber zu einer Lichtung im Spornnetzwerk. There's a clearing in the forest, that's how they go.
Mhm.
Was wir schon gehört haben.
Da sind wir ja wieder, genau.
Genau, und in dieser Lichtung ist dann eben auch der Ausweg und man landet wieder im Prime Universe.
Also so lang und intensiv hat man das noch nicht gesehen. Ne? Mhm. So ein Spornsprung war ja sonst immer recht, recht schnell.
Ja, weil er auch einfach länger, viel, viel länger gedauert hat, ne?
Ja.
Weil sie einfach da durch dieses sich regenerierende Spornnetzwerk irgendwie wieder fliegen mussten.
Es wäre ja schön, wenn das mit dem Klimawandel auch so funktionieren würde. Wir stellen alle Fabriken und Autos ab und dann ist alles wieder gut. Ging recht schnell, ne? Mit der Erholung dieses Myzel-Netzwerks.
Ja. Wurde das nicht dadurch erklärt, dass durch diese Explosion einfach wieder sehr viel Energie in das Netzwerk reingepumpt werden würde?
Ich glaube, man kann es, wenn man möchte, so erklären. Also ich glaube, also es wurde nicht erklärt.
Das,
ne?
möchte ich Ihnen zugutehalten. Mhm. Sie haben ja schon versucht, das hier irgendwie physikalisch irgendeinen physikalischen Anstrich zu geben.
Ja, also ja, also die Seite ist die Seite des Erzählstrangs ist einigermaßen stringent.
Und ich fand, das sah ganz gut aus, dieser Flug.
Ja, das sah gut aus, fand ich auch. Also ja. Auch so diese zusammengeschnittenen Szenen dann mit Stamets immer, der dann zwischenzeitlich dann irgendwie sagt, es ist geiler als so schnell, ich kann es nicht sehen und so. Mhm. Also das fand ich gut.
Genau, und die Discovery verbiegt sich und gleitet quasi durch den Raum und alle Leute stehen dann und sitzen da und werden hin und her geschmissen und
ja. Können sich aber einigermaßen gut halten. Also es sah ganz schön wackelig aus, aber wir sehen dann zwischendurch Giorgio und Michael, die auf den Transporter-Pads knien und da irgendwie eigentlich noch ganz fröhlich aussehen. Ich hätte auch gedacht, man könnte da bei solchen Geschichten mal eben durch den Raum fliegen, aber naja gut, es ging ihnen ganz gut.
Ja. Wir sehen dann Giorgio auch, ne? Die ist empört.
Ja.
Ne, im Transporterraum und sagt, was hast du mit mir gemacht? Aber sagt auch nur das und Burnham weiß auch da erstmal keine Antwort drauf. Ne?
Ja, sie merken ja auch, dass gerade andere Dinge passieren. Genau. Ich weiß gar nicht, ob Michael so ganz in den Plan eingeweiht war, der jetzt da gerade passiert, vermutlich nicht.
Nee, wann auch.
Ja, eben, ja.
Und der Raum mit dem Spornantrieb ist erfüllt mit Sporen. Das haben wir auch schon mal am Anfang der Serie gesehen, ne? Dass diese Sporen sich dann durchaus auch im Schiff verbreiten und dann irgendwo rumfliegen. Und einer davon wird grün und fällt auf Tillys Uniform.
Schön, oder?
Kommt da noch was?
Ach nein.
Meinst du, das war einfach nur ein schönes Bild?
War ne? einfach ein schöner Effekt, glaube ich.
Aber warum ist sie grün geworden?
Ach, nur so.
Vielleicht ist Tilly jetzt auch ein Sporenwesen.
Ach, bla bla. Okay. Nein, ich glaube tatsächlich, das war irgendwie nur so, das war dann so dieser kleine Effekt, alles ist vorbei und jetzt rieselt es nochmal überall runter und eine letzte Spore begleiten wir und sie segelt langsam auf Tillys Schulter. Das ist so ein bisschen
schön.
Das retardierende Moment am Ende. Das macht keinen Sinn, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Ja, naja, vielleicht bei dem, was noch kommen mag in den nächsten Folgen.
Meinst du, die Spore symbolisiert filmische Redundanz? Das ist, glaube ich, aus dem Simpsons-Film auch ein Zitat. Ne?
Es ist die Plastiktüte aus Beautiful, nicht Beautiful Mind, wie hieß es denn? Beautiful Life, ne, wie hieß es denn?
Aha, Beautiful Mind, oder?
Nee, die hier mit Dings.
Mit Jim Carrey, der?
Nee, der mit House of Cards hier, Kevin Spacey.
Ja. Oh, mit den Rosenblättern und so, ne?
Ja, da gibt's doch diese lange Szene mit der Plastiktüte, das gibt's doch gar nicht. Der Film, ja, der so ein bisschen.
Genau, mit Jonathan Archer.
Ja, genau.
Dem schwulen Nachbarn. Er sucht, er scrollt. Hört man das scrollen vielleicht?
Das kann überhaupt nicht sein, dass mir dieser Film nicht einfällt.
American Beauty.
Ja, danke schön. American Beauty heißt er. Der auch so ein leichtes Geschmäckle jetzt hat. Aber naja, gut, lassen wir das an dieser Stelle.
Mehr als leicht. So.
Wir sind im Alpha-Quadranten und dann, Moment, Sekunde, wir sind im Alpha-Quadranten.
Ja, wir haben noch quasi am Ende Stamets resümiert. Wir sind jetzt im Alpha-Quadranten. Aber 9 Monate zu spät.
Genau, die Frage des Wanns wäre dann das Problem an dieser Stelle.
Genau. Starfleet antwortet auch nicht und dann analysieren sie kurz die Karte und sie sehen, oh, diese Karte sagt, die Klingonen haben den Krieg gewonnen.
Dumm gelaufen innerhalb von 9 Monaten. Wir erinnern uns ja, wir hatten da noch so ein Datenproblem am Ende der ersten Halbstaffel.
Yep.
Das heißt, die Sache mit der Tarntechnologie, die haben sie nicht geknackt. Also sie haben das ja nicht mehr übermittelt bekommen. Den Algorithmus, den man hätte benutzen können.
Und wenn man dann halt 9 Monate weg ist, dann machen die Klingonen halt alles kaputt.
Ja, offensichtlich hat das gereicht, um den Krieg zu gewinnen. Dumme Geschichte.
Sehr dumme Geschichte. Wir wissen aber natürlich, dass sie das im Star Trek Kanon, dass sie da nicht den Krieg gewonnen haben. Was heißt also, das für den Fortgang der Serie?
Es wird noch was passieren. Lustigerweise. Also damit sind wir ja durch, ne? Also wir sind damit durch. Das war die letzte Szene im Prinzip. Damit geht die Folge zu Ende. Lustigerweise finde ich, ist ja jetzt hier eigentlich genau das passiert, was ich gedacht hätte, was in Folge 15 passieren wird. Das war eigentlich das Staffelfinale.
Mhm.
Und eigentlich fängt jetzt hier Staffel 2 an, gefühlt.
Ja, nee, aber.
Ja, die werden jetzt.
Ich bleib ja weiterhin darin. Also meine Idee von einem Staffelfinale war ja, dass wir wieder auch zeitlich zurückspringen zur
Battle of the Binary Stars. Ja.
Und vielleicht sogar davor und es dann ein schönes vulkanisches Hello für die Sarkophagus gibt und dementsprechend dieser Krieg niemals warm wird, sondern ein kalter Krieg bleibt und damit haben wir den kalten Krieg, den wir auch bei Kirk haben.
Und
ich bleib dabei auch.
Wir können an der Stelle ja schon mal festhalten, dass du sehr nah dran bist, jetzt hier schon mit deiner Finaltheorie, die du ja gerade nochmal skizziert hast, an dem, was ja gerade passiert ist. Weil diese beiden Dinge, die wir in der letzten Folge besprochen haben, sind ja jetzt im Prinzip schon mal wahr geworden. Es gibt einen Zeitsprung, also sie kommen zurück ins Original-Universum, es gibt einen Zeitsprung und Lorca ist tot. So.
Ja.
Also diese drei Dinge, die wir als möglichen Outcome oder Outgo, uns überlegt haben, die sind ja schon mal passiert. Das heißt, wir sind schon sehr nah dran. Jetzt ist so die Frage, gehen die jetzt als Joker in den Krieg? Weil niemand weiß ja davon, dass es die Discovery gibt. Also könnte es sein, dass die so eine Art Widerstand gründen und es vielleicht jetzt noch darum geht, dass sie vielleicht irgendwie den Krieg gewinnen. Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, weil dann hätte man es am Ende der Staffel gemacht. Weil wir haben jetzt noch 2 Folgen und ich glaube, dass der Plot aufgelöst wird der komplette Plot bis zum Ende. Und das geht ja fast gar nicht anders als mit einem erneuten Zeitsprung. So. Ich wüsste nicht wie.
Spannend ist, dass die Serie uns noch ein weiteres radikales Element mitgegeben hat mit Georgiou. Die stört bei der ganzen Theorie jetzt natürlich ein bisschen.
Die stört auf jeden Fall. Also wir haben als Störer Giorgio an Bord. Wir haben noch potenziell Lirel und wir haben irgendwas Tyler-mäßiges, wo niemand ganz genau weiß, wie viel Wok noch drin steckt.
Ja.
Das sind noch so Variablen, bei denen es schwierig werden könnte. Und vermutlich auch schwierig wird. Weil ansonsten wüsste ich jetzt nicht ganz genau. Also ansonsten wäre es ja eigentlich so die Mission, wir müssen irgendwie versuchen, nochmal einen Zeitsprung zu machen und zurückreisen in der Zeit und versuchen, in unsere Zeit zurückzukommen. Vielleicht ist am Ende auch, das macht keinen Sinn, gerade überlegt, vielleicht opfert sich Giorgio am Ende auch irgendwie für die Crew, aber ich weiß gar nicht genau wie.
Das Problem ist ja immer diese Zeitnummer. Wenn wir zu einem früheren Zeitpunkt als diesen letzten Sprung nach dem Kampf mit der Sarkophagus zurückspringen, haben wir natürlich parallel zwei Discoveries in der Zeitlinie. Und das ist doof, weil die ganzen Leute auf der Discovery natürlich dann auch alle da sind.
Man könnte natürlich Georgiou zurückschicken in der Zeit, die spricht da mit der Michael und versucht ihr klarzumachen, dass sie aus der Zug vielleicht auch verkleidet als echte Georgiou, also als, ne, so, und versucht ihr klarzumachen, dass das ein Problem wird, wenn sie da nicht eingreift in die Strategie von der anderen Georgiou, so, oder wenn da was schief läuft schon beim First Contact, den sie da offensichtlich machen wird, dann verhindert Michael, dass das so läuft, wie es läuft, und in dem Moment ist Georgiou ja weg, also die Terraner Georgiou, weil dann wird die Discovery nie ins Spiegeluniversum.
Das ist sehr, sehr Back to the Future mäßig, oder?
Hey, ich fand mich gerade ganz gut.
Das ist so Doc Brown mäßig. Du veränderst irgendwas in der Vergangenheit und dann löst sich langsam so die Georgiou auf, weil sie ja dann niemals rüberkommt.
Ja, aber das ist ja die Konsequenz daraus, oder? Das ist immer das Problem mit diesen ganzen Zeitgeschichten, ne? Also auch mit diesen Zeitgeschichten, wo nö. Also ich fände es nicht total unplausibel, ne? Das ist immer so die Frage, was passiert, wenn jetzt haben wir jetzt, achso, du hast Dark nicht zu Ende gesehen, ne? Ich will auch nicht spoilern.
Bitte nicht.
Ne? Also es ist immer so die Frage, was passiert, wenn man interagiert mit Menschen in der Vergangenheit. Was ist die Konsequenz daraus? Ja. So, ne? Und ich würde sagen, Sachen haben Konsequenzen.
Ja, klar.
Ne? Also ich meine, wenn...
Aber es ist doch ganz schwierig.
Georgiou könnte jetzt auch da dann in der Vergangenheit noch mit, keine Ahnung, Lorca-Vögeln, und es kommt der neue Imperator 30 Jahre später.
Vielleicht geht das mit dem Myzelien-Netzwerk auch irgendwie alles ein bisschen anders. Vielleicht sind das auch Zeitreisen, die auch Sachen zurücksetzen können. Vielleicht überlegen,
also
resetten sie sich,
quasi.
Vielleicht überlegen sie sich dann irgendwann auch nur, dass wir Burnham alleine in die Vergangenheit schicken.
Aber dann gäbe es ja auch doppelte Burnhams.
Ja, vielleicht kann man die dann irgendwie ersetzen.
Also da gefällt mir meine Georgia-Theorie deutlich besser.
Oder, was vielleicht dann noch wirklich am plausibelsten wäre mit der bisherigen Erklärung, wir ersetzen Stamets mit dem Bewusstsein von heute, mit dem Stamets von damals, der ja auch schon so ein bisschen Sporenluft geschnuppert hat.
Und den packen wir dann wohin? Ins Myzelien-Netzwerk?
Ja, der ist dann weiterhin auf der Discovery. Aber der hat Infos und kann dann einfach zur Shenzhou fliegen.
Nee, was lassen. Ist denn da mit der anderen, mit dem anderen Stamets? Also mit dem Stamets, den da quasi der ersetzt wird. Also
das ist ja derselbe. Nur zu einem anderen Zeitpunkt. Und wir können beide sich ja im Myzelien-Netzwerk treffen lassen.
Worüber wir übrigens nie wieder geredet haben, fällt mir gerade auf, mit dieser ganzen Verwirrungstheorie und auch nachdem wir festgestellt haben, wie das mit dem Myzelien-Netzwerk funktioniert, in der vorletzten Folge, glaube ich, über diese Stimmungsschwankungen von Stamets, wo wir ja auch gedacht haben, dass er möglicherweise ausgetauscht wurde oder dass wir nicht mit dem gleichen Stamets zu tun hatten. Aber das war alles der gleiche nach dieser Theorie.
Ja.
Der hatte einfach nur Stimmungsschwankungen, ja.
Ist vielleicht nicht alles so hundertprozentig rundgeschrieben. Wir müssen uns dann Sachen erklären, die uns das Writers-Team eben nicht erklärt. Keine Ahnung.
Dafür sind wir da. Oh Gott. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja, das mussten wir in dieser Folge mehr machen als in jeder andere, habe ich das Gefühl. Jede andere, da könnte noch ein N hin an dem.
Ja.
Ja. Wo stehen wir denn jetzt? Ach.
Komm, wir gehen mal zu einem Fazit. Nächste Woche macht mir das, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Spaß. Das ist irgendwie so, diese Folge hat mich einfach runtergezogen. Echt.
Ja.
Ich, ja. Nee, fangen wir mit dem Fazit an. Du bist dran.
Ich bin dran. Ja. Ach, wo fange ich denn an? Ich hätte mich vorher vielleicht ein bisschen sortieren sollen. Ich glaube, wir können es auch relativ kurz machen. Also, wir haben über alle Negativpunkte dieser Folge gesprochen und ich habe, glaube ich, eben schon gesagt, ich habe am Anfang versucht, meine Begeisterung wieder zu entdecken in dieser Folge, also oder fortzusetzen, die ich für die letzten zwei Folgen empfunden habe und habe auch lange versucht, noch daran festzuhalten. Es hat aber nicht funktioniert und das hat ganz klar einfach mit dieser beschissenen Handlung auf der Caron zu tun, oder Karen oder Sharon oder wie auch immer.
Wir haben sie, glaube ich, jetzt die ganze Zeit Caron genannt.
Ja.
Lass es so weitermachen.
Lass uns das so weitermachen. Ein bisschen Stringenz tut uns gut in diesen schwierigen Zeiten.
Das ist auch, glaube ich, ein Lied von Chili Peppers.
Wenn du das sagst.
Caron.
Wo stimmt Caron. Ist auf der... Kam rund um 2000 raus. Drauf.
Hat das so ein, ist, glaube ich, Cabron, ne?
Ja, das könnte sein. Das ist Cabron.
Egal, komm, ja. Haben wenigstens noch was gelacht.
Immerhin das.
Wenigstens ein bisschen Dummheit.
Ja, Dummheit ist ja auch das Problem in dieser ganzen Folge. Also, dass es mit Lorca so zu Ende geht, ist einfach fürchterlich. Dass man uns diese Figur so nimmt, es ist fürchterlich. Es ist, diese ganze Story auf der Caron ist echt, ich finde überhaupt keine Worte dafür. Es macht Also ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was du letzte Folge über Fantasy gesagt hast und deine Angst, dass das hier zu sehr Fantasy und zu wenig Science-Fiction ist. Wenn es diesen Science-Fiction-Strang auf der Discovery nicht noch gegeben hätte und wenn sie uns nicht Gott sei Dank dann auch so einigermaßen plausibel erklärt hätten, wie das alles mit diesem Myzel-Ding und ihrer Theorie und ihrer Strategie funktioniert, dann wäre diese Folge einfach eine fürchterliche Fantasy-Geschichte gewesen aus irgendeinem komischen Königreich, wo blind irgendein Typ versucht, den Imperator zu stürzen und man hat den 1:1 man hat den 1:1 Plot von ja irgendeiner Standardgeschichte genommen, mal abgesehen, ja, natürlich die Star Wars Analogie liegt ja an mehreren Stellen auf der Hand, da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Es ist einfach echt richtig, richtig schwach. Es ist storymäßig schwach erzählt. Die Story ist schwach an sich schon. Und Lorca so handeln zu sehen, tut einfach nur weh. Das finde ich ganz, 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 ganz bitter. Und das zieht mich um Jahre zurück, was mein Enthusiasmus, den ich jetzt eher, den die letzte, diese zweite Halbstaffel aufgebaut hat, in mir angeht. Und auch, dass wir jetzt im Prinzip ja schon so ein Finale erlebt haben, finde ich auch irgendwie seltsam. Also jetzt muss die Serie richtig arbeiten, um mich diese letzten zwei Folgen nochmal irgendwie dahin zu bekommen, wo ich davor war. Weil ich hätte echt letzte Woche nicht gedacht, dass das noch möglich ist, was diese Folge geschafft hat. Wir waren wirklich so enthusiastisch beide. Wir waren voll auf Go und ich habe das, glaube ich, auch gesagt. Jetzt diese zwei oder diese drei Folgen, die jetzt noch kommen, da wird nichts mehr schief gehen. Da ist so viel spannendes Potenzial dabei. Das werden die gut hinbekommen. Sowas in der Richtung habe ich am Ende der letzten Folge gesagt und war fest davon überzeugt, dass man das nicht mehr gegen die Wand fahren kann. Und das haben sie jetzt ja vollständig gegen die Wand gefahren.
War kolossal, ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Weil die Story auf der Discovery noch ganz nett war, würde ich ihr jetzt nicht irgendwie sowas wie Nullpunkte geben, aber sagen wir mal, ja, 4.
Mhm. Ich musste mir mal ein bisschen Frust von der Seele schreiben und ich habe das mal ein bisschen gemacht irgendwie nach der Folge.
Ich lehne mich mal zurück, hol mir ein Kaltgetränk.
Nein, das wird er jetzt auch nicht ausufern zu hören, aber ich möchte das auch nochmal zusammenfassen. Wir haben die letzten drei Folgen sicherlich den besten, weil tiefgründigsten Ausflug ins Spiegeluniversum gesehen. Wir haben gesehen, dass sich im Spiegeluniversum Widerstand regt, der die Möglichkeiten gibt, Figuren zu zeichnen, die in mehreren Schattierungen auftreten. Was war das? Was waren das für tolle Szenen, wo wir plötzlich diese Widerstandgruppe gesehen haben?
Ja.
Ah. Wir haben tolle Twists gesehen in fast, nein, eigentlich in jeder Folge jetzt der zweiten Halbstaffel, die vielleicht für Leute, die jede Folge exegetisch auseinandernehmen wie wir, nicht immer hundertprozentig überraschend kamen, aber doch zumindest extrem gut umgesetzt waren.
Ja, waren so, sie. Bitte. Waren sie.
Und dann bietet uns Star Trek plötzlich hier so eine Folge an, die sich anfühlt wie eine Spiegeluniversumsfolge von DS9 oder Enterprise. Und das ist einfach so. Die hatten unfassbar hohen Bodycount. Hier an der Stelle auch nochmal, Ralf, nach dieser Folge gebe ich dir mehr als recht. Da war unnötige Gewalt ohne Ende drin, so.
Und auch einfach viele unnötige Kampfszenen, so. Also, ja, genau. Das ist so, ja.
Und die Lösungen, die dann kommen, werden nicht nachvollziehbar entwickelt, sondern kommen so Deus Ex Machina aus dem Hut gezaubert. Und das ist, also ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt von den Geschehnissen auf der Caron. Das ist völliger Schwachsinn. Das war gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. So. Das sind Schauwerte. Das sind nur Schauwerte. Die sind natürlich gut, aber da sind wir wieder bei JJ Track und dazu passt die Folge gut.
Mhm.
Also, wenn man sich an die Filme anbiedern wollte, bitteschön, dann sind wir richtig. Was die mit Locker gemacht haben, ist einfach nur grausam. Der Typ wird über 10 Folgen als Charakter mit vielen Schattierungen aufgebaut und dann lösen sie seine Story in einer Comicfigur auf. Also unfassbar schlecht. Wirklich. Ich bin einfach nur entsetzt. Die Folge hat wirklich, wirklich Glück, dass sie noch gute Szenen auf der Discovery hatte.
Aber hallo.
Ansonsten wäre das null. So.
Ja, also ist so.
Trotzdem bleibt es hier der absolute Tiefpunkt der Serie.
Ja.
Und das hätte ich nicht gedacht, weil Sivis Parts in Parabellum mag vielleicht noch schlechter geschrieben sein. Ne? Aber da hatten wir auch nicht so einen Impact. Und da hatten wir nicht solche Auswirkungen. Also das waren Vorbereitungen, eine vielleicht schlecht geschriebene Vorbereitung auf das, was danach kommen sollte.
Also wir müssen mal festhalten, an welcher Stelle wir in der Serie sind. Das war eigentlich die Finalfolge. So, also das war ein Teil des Finales dieser Serie. Ja. Und das haben sie großflächig verkackt.
Ja, aber
also wie kann man, also das, was jetzt kommt, ist mag ja noch spannend werden. Ich kann es nicht absehen. So, entweder verkacken sie das komplett oder wir kriegen noch irgendeinen Twist, den wir jetzt noch nicht sehen und es gibt noch mal irgendwie ein richtiges Finale. Aber eigentlich ist genau das gewesen, wo wir jetzt drauf hingearbeitet haben in den letzten Folgen, nämlich die Frage, springen sie zurück oder nicht und was passiert noch mit dem Plot im Spiegeluniversum? Und das wurde gerade alles in dieser Folge aufgelöst.
Ich habe ja auch den Tod Lorcas kommen sehen. So. Und ich wäre damit auch fein. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders als ganz viele Leute, die im Internet darüber diskutieren, die sagen, wir dürfen doch nicht Jason Isaacs aus dieser Serie rausschreiben.
Ja, das ist natürlich tragisch. Aber
ja, natürlich ist das für diesen wunderbaren Schauspieler tragisch, aber wenn sie es mir gut in einer Story verkaufen, dann nehme ich das mit. Hier haben sie es mir überhaupt nicht verkauft, sondern im Gegenteil, diese Figur innerhalb von 30 Minuten sowas von runtergeschrieben, dass mir dieser Tod völlig egal war.
Und das muss man mal schaffen.
Ja.
Weil wir haben mehr als einmal gesagt, dass Jason Isaacs und vor allen Dingen Lorca die Figur ist, die diese Serie über viele Strecken getragen hat.
Ja. Dazu kam für mich natürlich auch noch, dass Lorel überhaupt nicht vorkam, die durchaus auch noch für mich das Potenzial hat, eine sehr, sehr interessante Figur zu sein, nachdem man jetzt Tyler im Prinzip nicht mehr so richtig interessant hat, weil irgendwie da offensichtlich der halbe Tyler abgetötet worden ist, nämlich dieser Vok-Teil. Also, nee, ich bin total traurig und gebe auch deswegen nur eine 4 von 10, weil ich würdigen möchte, dass sie die Sachen auf der Discovery wirklich gut gemacht haben und Acting Captain Saru wirklich ein Lichtblick war, der die Folge noch zu was Besonderem gemacht hat, wenn man den ganzen Quatsch, der da sonst passiert, ausblendet irgendwie.
Du gibst auch eine 4?
Ich gebe auch eine 4.
Es klingt so, als hätten wir uns abgesprochen.
Ja, ich habe sie aber stehen. Also
das ist ja verrückt.
Es tut mir sehr leid.
Nee, ist okay.
Ich hatte direkt nach der Folge irgendwas von 2 bis 3 gesagt.
Ja.
Als ich ja nochmal gesehen habe, habe ich wirklich gesehen, diese Szenen auf der Discovery sind gut.
Die sind gut, ja.
Ja. Und dementsprechend bleibt die Folge nur unterdurchschnittlich und nicht ganz katastrophal.
Aber es ist, ich glaube, das ist unser beider schlechteste Bewertung, oder?
Du hast Sivis Parts in Parabellum tatsächlich auch eine 4 gegeben.
Ach, das wäre 4,5 gewesen. Ja.
Nee, aber da kamen wir wirklich auch woanders her.
Ja. Und ja. Wie gesagt, das, also wir bewegen uns hier. Ich weiß, es gab doch irgendwann mal das Gerücht, oder vielleicht ist es auch gar keins, sondern ein Fakt, dass die Serie eigentlich nur 13 Folgen haben sollte und keine 15. Und dann gab es doch die Frage, wo sind die anderen zwei Folgen hergekommen? Und dann habe ich dunkel im Hintergrund, dass du mal gesagt hast, oder ich habe es mal gelesen, dass die beiden Pilotfolgen nachgedreht wurden.
Genau.
Weil ich das kurz das Gefühl hatte, dass man vielleicht jetzt hinten dran noch irgendwie zwei Folgen gepappt hat.
Also das wäre ja noch schlimmer, wenn das hier die letzte Folge gewesen wäre.
Stell dir das mal vor.
Oh Gott. Nein, die können noch viel gut machen wieder in den letzten beiden Folgen. Ah. Aber den Verlust von Lorca machen sie halt nicht mehr gut.
Nee, das stimmt.
Und das steht jetzt auch erstmal. So.
Und da verliert man auch so ein bisschen Vertrauen. Ne? Also ich meine, bisher habe ich echt vertraut, dass die das mit den Personen schon irgendwie hinbekommen. Ne? Und dass Michael bleibt oder so. Also da hat man ja fast Angst darum, dass einem irgendwann ja auch mal so eine Michael-Figur oder so.
Ja, aber die war ja auch, da sind wir überhaupt nicht drauf eingegangen, aber die war ja auch in dieser Folge nicht gut geschrieben. Du hast überhaupt nicht verstanden, ob sie jetzt gerade wieder emotional ist oder.
Ja, sie spielt keine große Rolle, ehrlich gesagt. Also sie ist total blass geblieben.
Ne? Ja. Schleicht ein bisschen durch die Gänge halt. Ne?
Also eigentlich spielt sie überhaupt gar keine Rolle. Also auch dafür, dass sie ja am Ende den Kampf gewinnt, spielt sie nicht so eine richtige Rolle. Sie bleibt blass.
Ja, sie ist ja in bestimmten Stellen aktiv, aber das sind dann auch halt keine guten Stellen, wenn man irgendwie sieht, dass sie sich aus diesem Thronsaal plötzlich
rausschießt. Also diese ganze Geschichte auf der Charon ist einfach Grütze. Von Minute 1 an bis zur letzten Minute, da gibt's keinen.
Das ist halt eine Spiegeluniversumsfolge.
Ja.
Wenn du mir vorher gesagt hättest, wie wird das Spiegeluniversum thematisiert, hätte ich wahrscheinlich gesagt in so einer Folge. Weil ich gedacht habe, okay, das Spiegeluniversum ist fun, das ist völlig überdreht, das arbeitet mit Comic-Charakteren, weil es bei DS9 und Enterprise so war. So. Und bei DS9 hätte diese Folge perfekt hingepasst. Da hättest du dich aber auch nicht groß gewundert. So.
Nee.
Und diesen Kontext von Discovery, dass eine erwachsene Serie ist, die mit wirklich gutem Writing teilweise hier gepunktet hat, nicht immer, aber schon an verschiedensten Stellen, es ist eine Katastrophe.
Ja,
echt. So.
Ja, es ist am Ende echt so eine Fantasy-Kinder-Story. Also die, wie gesagt.
Mit übertriebener Gewalt und völlig unlogischen Szenen. Das ist fast witzig. Aber gut.
Am Punkt witzig bin ich noch nicht. Was ich witzig finde, ist, dass wir es bei dieser Folge schaffen, unter 2 Stunden zu bleiben.
Ja, manchmal hat man vielleicht auch nicht mehr so viel Lust, über bestimmte Sachen zu reden. Ich habe auch das Gefühl gehabt, wir haben die Charon-Szenen relativ schnell abgefrühstückt. Da gab es aber auch einfach nicht so viel zu sagen.
Einfach nicht so viel zu sagen.
Also ich hole ja auch gern aus, wenn es irgendwelche tiefgründigen Geschichten gibt. Aber nö, gab's da nicht. Weil es alles, das war alles Marvel. Okay, damit habe ich jetzt die letzten Leute gegen mich aufgebracht.
Ich habe versucht, das Thema zu umschiffen, tatsächlich bis gerade. Aber auch ja, ich fühlte mich an der einen oder anderen Stelle daran erinnert. Und es gibt auch gute Sachen von Marvel, bestimmt. So, wir machen Schluss für heute. Mensch, das war schön mit dir, Andi.
Wir hätten vor ungefähr einer Minute Schluss machen sollen.
Ach, da wäre alles gut gewesen. Ach, okay. Verdammt, mein Gott. Ich hoffe darauf, dass wir in der nächsten Woche über viele positive Dinge berichten können. Ich meine, jetzt haben sie eine Fallhöhe geschaffen.
Nein, die Fallhöhe haben sie vorher geschaffen. Da sind wir jetzt runtergefallen.
Wie heißt das denn? Gibt es da keinen Gegenpol so? Eine Tiefe geschaffen?
Wir haben gerade ein Tal durchschritten. Ab jetzt geht es wieder aufwärts.
So, das sagt der Theologe. Im Hintergrund geht die Sonne auf.
Das ist voll die theologische Theorie mit dem Tal und dem Berg.
Da war doch irgendwas mit Tälern und Bergen, oder?
Das ist Erdkunde.
Ah, ich dachte, da steht auch was in der Bibel von.
Ja, auch in der Bibel kommen Täler und Berge vor.
Täler und Berge. Wir hätten vor 3 Minuten Schluss machen sollen. Täler und Berge. Ah, schreibt uns, was ihr von dieser Folge haltet. Schreibt euch den Frust von der Seele. Wir teilen ihn gern mit euch. Schreibt uns, wenn ihr denkt, das ist die beste Folge der ganzen Staffel gewesen, und erklärt uns, warum. Schreibt uns, wenn ihr uns erklären wollt, dass Marvel the shit ist. Wir sind offen für alles.
Kommt keine Marvel-Diskussion jetzt. Also ich freue mich wirklich auf Feedback. Wir werden auch alles lesen. Und discoverypanel.de könnt ihr über alles Mögliche diskutieren. Immer noch ein Tipp. Es ist vielleicht immer so ein bisschen besser, wenn man diese Diskussion noch nachvollziehen kann. Das heißt, wenn ihr mehrere Diskussionspunkte habt, schreibt die doch am besten in mehreren Beiträgen, sodass die Leute dann einzeln auf diese Beiträge antworten können. Das strukturiert die Diskussion ein bisschen besser. Wäre noch mein Aufruf. Ansonsten könnt ihr uns natürlich immer auch bei Facebook schreiben, auf E-Mail info@discoverypanel.de. Da finde ich es auch nett. Ein paar Leute schreiben uns auch E-Mails dann am Tag, an dem die Folge rauskommt. Mhm. Das ist gut, dass ihr dann E-Mails schreibt und nicht irgendwo dann in alte Episoden spoilert oder sowas, weil viele Leute gucken die Serie erst später und würden dann niemals unseren neuen Podcast anklicken. Das heißt, da könnt ihr ohne Probleme reinschreiben, aber schreibt doch bitte dann auch wirklich nur da rein etwas über die neue Folge oder uns per E-Mail.
Yes. Dann beenden wir dieses Elend an dieser Stelle. Bedanken uns natürlich nichtsdestotrotz fürs Zuhören und freuen uns darauf, dann über die nächste tolle Folge Star Trek Discovery in der nächsten Woche mit euch zu sprechen.
Die Folge wird großartig. Sie heißt The War Without, The War Within. 10 Sterne.
Mindestens. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.